Und nun im Programm der Rasenfunk.
Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Da stehst du und der kriegt dann noch Gehör.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Alles bla 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 von irgendwelchen Internettypen und damit hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk im Internet und ich bin ein Typ und ich habe noch einen zweiten Typ hier, nämlich Nick Steiger. Hallo Nick, schön, dass du da bist.
Hallöchen.
Ich habe vorhin noch überlegt, wie muss ich dich jetzt eigentlich genau vorstellen, aber du machst so viele Dinge, dass ich ganz ehrlich nicht mehr weiß, was ist noch aktuell oder machst du alles gleichzeitig, deswegen musst du das jetzt selber machen. Was machst du alles?
Ich mache alles gleichzeitig. Ich bin halt selbstständiger Journalist und mache für diverse Sachen was. Ich arbeite fürs Box, fürs Comunio Magazin und mache jetzt auch sehr viel über den SC Freiburg, für die Badische Zeitung und generell halt einfach super Sport interessiert. Ich mache auch Football bei den Packers Germany und so. Also ich könnte dir noch die Liste wahrscheinlich ewig weiterführen, aber das sind so die spannenden Dinge.
Und gibst zu, du musstest gerade auch überlegen, was du eigentlich gerade alles machst. Du hattest doch gerade eine Denkpause drin.
Ja, es sind so ein, zwei Sachen, die so ein bisschen on-off sind. Ich habe bis vor einem halben Jahr noch Spielanalyse für einen Erstliga-Coach in Europa gemacht. Der ist aber mittlerweile wieder ohne Job. Das hat anfangs sehr gut funktioniert und später dann nicht mehr.
Waren da die Analysen zu schlecht oder was war da das Problem?
Bei mir wurde sich nie beschwert. wir haben... hatten eine coole Zeit, haben auch Conference League gespielt und da viel Spaß gehabt. Aber es hat langfristig nicht geklappt. Und deshalb mache ich das momentan nicht. Und da muss ich jetzt gerade nur drüber nachdenken, was ich da jetzt eigentlich alles noch mache. Aber also ich mache so ein bisschen Spielanalyse noch nebenbei, aber momentan nur zum Hobby und nicht bezahlt.
Klar, was man halt so macht, Spielanalyse für einen Europe Conference League Teilnehmer. Das ist ja so, aber das machen ja die Hörerinnen und Hörer auch alle, also deswegen, da erzählst du uns ja nichts Neues. Naja.
Ja, also das erwarte ich aber auch von allen, oder? Ja. Also wer so gehobenen Content wie den Rasenfunk hier von dir hört, dann...
Ja, du, ich stelle mir die Hörerinnen und Hörer auch immer vor, wie sie die Folge hören im Frack, einfach nur, um sich entsprechend zu kleiden, im Frack und dann mit gespitztem Bleistift, um sich Notizen zu machen und mir dann gepfefferte YouTube-Kommentare schreiben zu können.
Ja, ist auch wichtig. Wer das nicht vorweisen kann, der hat da keine Meinung zu haben. Nein, also
genau.
Spaß beiseite.
Also in Zukunft nehme ich nur noch Community-Feedback an von Leuten, die im Frack mir dieses schicken und ich verlange Beweisfotos. Sehr gut.
Das ist das absolute Minimum, genau.
Das absolute Minimum. Also ich freue mich, dass wir heute zusammen den Bundesligaspieltag besprechen und falls sich die Hörerinnen und Hörer jetzt denken, Moment mal, sonst waren das doch immer zwei Gäste im Rasenfunk. Ja, es ist so, wir probieren jetzt in dieser Hinserie mal etwas Neues aus. Ich habe es in der Bundesliga-Vorschau schon erklärt, also wenn ihr die nicht gehört habt, shame on you, könnt ihr aber noch nachholen, ist noch nicht schlecht geworden. Aber wir werden in dieser Saison, zumindest mal in der ersten Hinrunde, werden wir Analyse und Schwerpunktverein trennen. Also wir machen nicht mehr eine dreieinhalbstündige Sendung, wo wir alle Spiele besprechen und dann noch einen Fokus auf einen Verein legen, sondern wir machen zwei Sendungen pro Spieltag. In dem einen werden alle Spiele besprochen und in der anderen wird dann der Fokus gelegt. Die erscheint dann nicht immer auch am Sonntag, logischerweise. Ich nehme zum Beispiel jetzt den Schwerpunkt, der SV Darmstadt 98 sein wird. Den nehme ich erst am Montagnachmittag auf, erscheint dann Montagabend sowas um den Dreh rum. Aber das wollen wir mal ausprobieren und dementsprechend ist es für uns beide jetzt auch ein First, das zu zweit zu analysieren. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Dabei ist Aufregung eigentlich nicht mehr so das Ding im Rasenfunk, aber es ist was Besonderes, Nick.
Ich freue mich da hier so beim Pilotprojekt quasi dabei zu sein. Auch für mich mal was Neues, hier in so ein neues Konzept reinzukommen.
Also bösartig könnte man ja sagen, jetzt lohnt es sich endlich mal, dass ich alle 9 Spiele jeden Spieltag gucke. Aber ob dem wirklich so ist, das wissen wir erst in rund 2 Stunden. Und damit habe ich jetzt schon wieder den Druck erhöht, denn immer wenn ich Sendungsdauern vorgebe, dann landen wir drüber. Aber heute wird alles anders, liebe Hörerinnen und Hörer. Bevor wir loslegen, muss ich aber noch 2, 3 Sachen loswerden, denn zum einen läuft ja auch noch die Berichterstattung zur WM der Frauen. Da haben wir heute eine Sendung zum WM-Finale schon aufgezeichnet. Gleichzeitig wollte ich einmal darauf hinweisen, dass man inzwischen fast alle Sendungen auch mit Video findet bei YouTube. Das Audio ist identisch zu dem des Podcasts, aber man kann uns eben noch beim Schwitzen zusehen, wer auch immer da drauf steht. YouTube Rasenfunk werdet ihr finden. Und natürlich auch an dieser Stelle der Hinweis, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch da draußen. rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge danke ich Kühlschrank, Philipp, Maria und Juli. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch registriert unter rasenfunk.de/supportersclub. Die Registrierung, sie funktioniert wieder. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wir besprechen jetzt gleich alle neuen Spiele und am Schluss haben wir uns noch Spieltags-Awards ausgedacht. Mal gucken, auch so ein Versuch. Ihr gebt einfach Feedback, wie euch das gefällt. Aber jetzt wollen wir reinstarten in den Spieltag. Wir alle wissen, wie aussagekräftig die Tabelle des ersten Spieltags ist. Und dementsprechend mache ich das einzig Konsequente. Ich richte alles im Rasenfunk in dieser Sendung an diese Tabelle aus. Wir beginnen also bei Platz 1 und wir enden dann beim schlechtest platzierten Team, das ein eigenes Spiel hatte. Vielleicht habe ich das Ganze aber auch nur gemacht, Nick, das kann ja sein, weil ich nett zu VfB Stuttgart-Fans sein wollte, denn die hatten eine anstrengende Woche. Unter der Woche wurde bekannt, dass Endo zu Liverpool wechselt. Es gibt Gerüchte um Mavropanos und Sosa. Und dann dieses Auftaktspiel gegen den VfL Bochum am Samstagnachmittag, das den VfB eben auf Platz 1 katapultiert. Gerasi und Silas treffen doppelt, dann Axel Sagadou einfach und so kommt es zu einem Endstand von 5:0, der erstaunlicherweise auch in der Höhe den Spielverlauf abbildet. Was waren denn so deine Eindrücke von diesem Spiel? Müssen wir den VfB für Europa jetzt auf der Rechnung haben? Ich habe mir nämlich vorgenommen, weniger populistisch zu werden.
Ja, also mindestens. Nein, also ich muss erst mal vorweg sagen, ich kenne bei dem Spiel nur die Highlights des Spiels. Ich habe versucht, mir so viel wie möglich anzugucken, aber es ist mit Arbeit schwierig. Bevor ich im Sportjournalismus gearbeitet habe, hatte ich am Wochenende noch mehr Zeit, Fußball zu gucken. Ja. Dann muss man nicht so viel drumherum noch machen. Aber es war schon spannend. Was man dazu sagen muss, sie spielen natürlich auch gegen Bochum, die bei aller Liebe, sie haben sich jetzt auch wieder ganz nett verstärkt im Sommer, aber es ist halt immer noch kein Top-Club in der Bundesliga. Mhm. Aber was man so gesehen hat in den Highlights, hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Was mich persönlich freut, ist, dass halt wirklich auch die Backups, in Anführungszeichen, es geschafft haben, jetzt die vielen Stammspieler zu ersetzen. Es sind ja einige. Also Wagnermann ist ausgefallen, da hat Pascal Stenzel, der schon eine herausragende Vorbereitung gespielt hat, da habe ich schon woanders gesagt, dass es super schade ist, weil das eigentlich der Gewinner der Vorbereitung ist und der hat gar keine Chance auf den Stammplatz. Ist jetzt reingekommen, hat ein herausragendes Spiel gemacht, so von dem, was man ja so in den Highlights sehen konnte. Sagadou hat in der Innenverteidigung richtig gut funktioniert. Das war ja letzte Saison so ein bisschen wackelig. Der hat ja lange gebraucht. Jong hat dann auch die Endo-Kreativität so ein bisschen mit ersetzen können im offensiven Mittelfeld. Also es hat alles ganz gut funktioniert bei Stuttgart, obwohl es halt wirklich einige kurzfristige Wegbrecher auch gab. Also, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, Endo hat nicht mehr gespielt, Sosa hat nicht mehr gespielt, Mavropanos hat auch nicht mehr gespielt und man hat trotzdem 5-0 gewonnen, verkaufst du halt.
Ja, und es gab vor allem sehr wenige Momente, in denen es Zweifel halt an diesem Spielverlauf geben konnte. Also Hofmann hatte die eine Chance, in der zweiten Minute war das, glaube ich schon, ja genau, da steht er alleine vor Nübel, aber setzt den Ball vorbei. In der zweiten Hälfte gab es nochmal eine Chance von Asano, da hat dann Nübel per Fußabwehr gut pariert und Masovic hat am zweiten Pfosten knapp verpasst, es hätte dann das potenzielle 2:1 sein können. Und das ist das Ende der nicht besonders langen Liste an Bochumer Chancen. Und das ist halt von beiden Seiten aus interessant, finde ich. Zum einen halt aus der Defensivseite Stuttgart, wo man sagen muss, okay, also dieser Ansatz mit 4 Innenverteidigern in der Viererkette hinten drin, das hat gut funktioniert. Und zum anderen muss man aber auch festhalten, bei Bochum hat halt offensiv ganz, ganz viel gefehlt auch.
Ich würde ganz kurz die 4 Innenverteidiger bestreiten wollen, weil Stenzel gelernter Sechser ist und dann umgeschulter Rechtsverteidiger. Mhm. Der hat nur Dreierkette Innenverteidigung gespielt.
Okay.
Aber natürlich richtig, ist ein sehr defensiv ausgerichteter Außenverteidiger, also es passt in dem Sinne, der Take an sich passt schon. Ich finde es auch spannend, weil Stuttgart ja letzte Saison wirklich massive oder generell schon seit 2-3 Saisons massive Probleme hat, die Defensive stabil zu bekommen. Mhm. Und als Hoeneß gekommen ist, hat er gesagt, das Personal ist Dreierkettenpersonal, deshalb hat er dann wieder auf die Dreierkette umgestellt. Das hat sein Vorgänger ja nicht gemacht. Und jetzt geht's wieder in die Viererkette, er hat Zeit zu üben und die Viererkette aufzubauen und dann funktioniert's tatsächlich auch in der defensiven Stabilität. Das finde ich überraschend. Also bin davon ausgegangen, dass Bochum, auch wenn die, also die haben ja in der Vorbereitung, glaube ich, ein Tor geschossen oder zwei. Also die waren auch in der Vorbereitung nicht so offensiv gefährlich, aber ich bin davon ausgegangen, dass Stuttgart da mehr Probleme hat, als es jetzt wirkte.
Ja, ich meine, wahrscheinlich hat das dann aber auch mit dem VfL zu tun. Also ich will jetzt nicht zu sehr den Sieg schlecht reden von Stuttgart, weil die Tore, also über die Offensive von Stuttgart sollten wir gleich nochmal sprechen. Aber wenn wir uns kurz angucken, was hat denn der VfL offensiv gemacht, dann kann man mit etwas Wohlwollen erkennen, dass sie vielleicht versucht haben auszunutzen, dass Endo eben nicht spielt. Sie haben Asano und Antwi Adjei relativ schmal stehen lassen, also die haben nicht die Breite gesucht und die standen immer so ja links und rechts neben Karasor oder wenn Milo auch tief stand, dann eben mit den beiden und vielleicht war das der Plan, aber die sind halt da gar nicht hingekommen. Also aus dem Aufbau heraus gar nicht, weil der VfB schlau angelaufen ist. Erst mit dreien sind sie angelaufen und dann später mit zweien, weil immer wenn Riemann sich eingeschaltet hat, haben sie eh keine Chance gehabt, quasi einen Ball zu gewinnen und dann war der Ball auch nach einem langen Pass oft schon wieder weg. Aber was halt Bochum, also Bochum ist halt tatsächlich eins der Teams, das du im Vergleich zur Vorsaison kaum wiedererkennst. Vorsaison, was hätten sie da gemacht? Jeder lange Ball auf Hofmann und der hätte den dann abgelegt. Und das hätte ja auch gut klappen können gegen Stuttgart, die ja im Ballbesitz auch immer ganz gerne aufrücken und wo dann auch, also gerade ein Stenzel, der ist immer weiter nach vorne gegangen im Verlauf des Spiels, das hätte funktionieren können. Aber ich finde, Bochum hatte gar keine Identität in dem Spiel, also offensiv sowieso gar nicht, also keine langen Bälle, du bist kaum irgendwie ins Aufbaudrittel gekommen. Die Rollenverteilung zwischen Lucia und Stöger auf der Doppelsechs beziehungsweise Masovic, nee, Ordetz war es, der quasi situativ rausgerückt ist. Also sie hatten auch eine pendelnde Fünfer-Vierer-Kette, wo ganz verschiedene Leute rausgependelt sind. Es war mega anstrengend, das aufzuschreiben. Ich habe hier 15 Notizen zu Bochum, weil es einfach so konfus war. Und jetzt kommt aber der eigentliche Punkt. Also offensiv kaum was zu erkennen und dann defensiv aber so grottenschlecht in einfachsten Abläufen, dass du dir dieses komplette Spiel kaputt gemacht hast. Also wie beim 0:1, das interessanterweise direkt nach einer Trinkpause fällt. Ich hatte das Gefühl, Bochum war da auch noch ein bisschen am Pennen, die waren noch nicht so ganz da. Da wird einfach ein Innenverteidiger rausgezogen, ich muss gerade nachgucken, welcher es war. Und in den Rücken läuft Guirassy rein und es wird einfach nicht zugemacht. Also Bernardo, der kein gutes Spiel gemacht hat, schließt einfach nicht diese Lücke, zack ist Guirassy zentral durch und mit einem Ballkontakt macht er das 1:0 und so kannst du bei jedem einzelnen Tor einfach drauf gucken und sagen, boah, war das einfach schlecht verteidigt. Das ist echt eine toxische Kombination, würde ich sagen, für Bochum.
Ja, Bochum hat auch so ein bisschen in der Vorbereitung Schwierigkeiten gehabt, so richtig die Mannschaft zu finden, mit der sie spielen wollen und auch so ein bisschen System zu finden, was sie spielen wollen, hatte ich das Gefühl. Sie haben jetzt heute wieder dieses 3-4-2-1 gespielt. Also sie sind ja fest zur Dreierkette jetzt gegangen. Das muss man bei Bochum als Neuigkeit sagen quasi. Sie sind letzte Saison so ein bisschen gependelt. Letsch hat in Belgien sehr viel Dreierkette gespielt. Das war sein Erfolgssystem. Ich glaube sogar ausschließlich fast. Und wollte jetzt auch wieder dahin gehen, hat das jetzt fest eingeführt. Dafür kam Bernardo auch relativ spät erst im Transfersommer. Und dann hat man im Zentrum immer so ein bisschen gewechselt. Mal hat Bero gespielt, mal hat Daschner davor gespielt auf der 10 und man hat eine Doppelspitze gespielt und so. Es hat sich nicht so richtig konstant was eingependelt. Maximilian Wittek, gerade auf der linken Seite, der ja gegen Stenzel viele Probleme hatte, ist jetzt erst seit, ich glaube nicht mal eine Woche da oder so, startet sofort, weil es Antwi Adjei links wirklich gar nicht gut gemacht hat und Danilo Suarez auch Probleme hatte, in die Tiefe zu gehen. Und da ist schon sehr, sehr viel noch neu. Auch wenn einiges vom Personal letzte Saison schon da war. Also Taktik ist neu, die Ausrichtung ist neu, wie man auch verteidigt ist neu. Dass die raustreten sollen, haben sie ja letzte Saison gar nicht gemacht. Und dann
besteht also du meinst auch quasi, sich aus der Kette rausziehen lassen. Also das
genau, dass sie diese Fünferkette spielen, wo dann halt in Anführungszeichen der klare Sechser fehlt und Lucia so ein bisschen weiter nach vorne rausrücken, darf halt die Innenverteidiger mit raustreten. Das ist ja so ein klassisches Dreierketten-Ding. Was häufig so ist, Union spielt es, glaube ich, gar nicht so krass. Die spielen einfach mit Khedira relativ tief halt. Aber wenn du ein 3-4, also mit einer Doppel-6 oder Doppel-8 oder wie auch immer spielst, ist es ja normal, dass die Innenverteidiger viel raustreten müssen. Und das haben sie auch noch nicht in der Vorbereitung auch nicht gut gezeigt. Also da habe ich auch in der Vorbereitung mehrfach Bedenken gehabt, ob das in dieser Saison so gut funktioniert. Und vielleicht muss ich mir nochmal Relive anschauen, aber so der erste Eindruck klingt eher danach, als könnte das bald wieder eine Viererkette sein.
Das ist nämlich genau der Punkt, weil es ist ja auch in Teilen eine Viererkette. Es ist nämlich eine pendelnde Viererkette. Also es ist gegen den Ball eine Fünferkette und mit dem Ball ist es in dem Fall, war es jetzt meistens Paslak, der weiter nach vorne geschoben hat, Masovic meistens auf den Rechtsverteidiger und dann war es eine Viererkette. Und davon haben wir aber dann verschiedene Abstufungen gesehen. Also da hat dann auch Lecce innerhalb des Spiels nochmal verändert. Deswegen habe ich mir auch so schwer getan, irgendwie zu fassen, was das ist. Was hältst du denn von diesem Trend, den ich zumindest glaube auszumachen, dass wir jetzt immer mehr diese pendelnden Fünfer-Viererketten haben? Weil ich finde, bei Bochum hat man genau die Probleme damit gesehen. Nämlich, wenn dein Spieler rausgerückt ist und hinter sich ihm einen Raum öffnet, dann müssen die Abläufe wirklich perfekt sein, dass dieser Raum schnell geschlossen wird. Und da müssen auch alle mitmachen. Es reicht nicht, wenn zwei der Innenverteidiger rausrücken und dann der dritte, looking at you, Bernardo, sorry, das war leider oft das Problem, nicht im selben Tempo mitläuft. Dann hast du einfach in einem ganz, ganz zentralen Bereich eine Lücke.
Also man muss es halt sehr gut machen. Also ich glaube, das Hauptthema, warum das so ein bisschen in Deutschland vor allem sehr beliebt geworden ist, ist natürlich Frankfurt, die es viel und erfolgreich gespielt haben und natürlich Union Berlin. Also gerade so diese Underdog-Teams, die sich halt in eine Fünferkette plus davor was halt hinten reinwerfen und dann einfach alles weghauen, was in den Strafraum kommt. Also das ist ja Union Berlin-Fußball und das ist ja das, was eigentlich jeder Underdog gerne machen würde und dann halt die Konter geil ausspielen. Und ich meine, sie haben ja mit Asano, mit Andrea Jay da tolle Sprinter, mit Hoffmann einen Zielspieler. Also so offensiv ist da ja vieles von dem da, was Union macht. Und das ist so die Idee bei Bochum, glaube ich, auch. Und deshalb wollen es, glaube ich, auch viele machen. Aber es ist halt, es wird gerne auch mal so ein bisschen unterschätzt. Es ist schon sehr, sehr schwer, das richtig zu spielen. Also auch die Eintracht hat ja defensiv wirklich viele Probleme gehabt, trotz hochklassigem Personal. Stuttgart letzte Saison Dreierkette gespielt, wenn du dir anguckst. Also da hat ein Ito gespielt, wo man jetzt irgendwie, was hat man abgelehnt, 15 Millionen oder so von Ajax. Anton, der irgendwie zwischenzeitlich mal halb in die Nationalmannschaft geredet wurde. Mavropanos, der jetzt für wahrscheinlich 15 Millionen aufwärts wechselt. Also das ist schon echt hochklassiges Personal, was da gespielt hat. Und trotzdem war die Defensive wackelig. Also es ist sehr, sehr schwierig, sowas perfekt zu spielen. Und ich glaube, das unterschätzen viele. Wenn man es perfekt spielt, dann ist es natürlich immer ganz geil. Also dann kann man damit viel gut machen, würde ich behaupten, was vielleicht an individueller Qualität nicht da ist. Mhm. Aber dafür muss ja diese taktische Disziplin und die Ausführung taktisch einfach perfekt sein. Und das schafft fast niemand.
Also ich verstehe es ehrlicherweise nicht, vor allem weil eben alle Bereiche fehlen. Also Anzahl der Ballkontakte von Philipp Hoffmann, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde, 9. Es reichen 2 Hände, um seine Ballkontakte zu nennen. Simon Zoller kam dann für ihn, es wurde ein bisschen besser. Es hatte aber auch mit dem VfB zu tun. Und dann eben all die Probleme. Und also ich verstehe nicht so ganz, warum man es so kompliziert machen muss. Also gerade wenn ich Neuzugänge habe, die jetzt noch nicht lange mit dabei sind und mitspielen. Es war zu anspruchsvoll, es hat sie überfordert und es haben eben alle Dinge gefehlt. Also sie sind auch nur 109 Kilometer gelaufen. Das, in dem Spiel, finde ich, kann man das schon thematisieren, weil der VfB halt auf der anderen Seite, und über die sollten wir ja auch nochmal kurz sprechen, die haben halt sehr, sehr viele Dinge offensiv viel, viel besser gemacht. Und dazu gehörte eben unter anderem, dass die Kilometer geschrubbt haben, weil halt ein Führich ständig in irgendwelche Räume reingelaufen ist, weil er die ganze Zeit vom Flügel nach innen gelaufen ist. Ito, Stenzel haben ganz weite Wege gemacht, weil die immer wieder in den Angriffen mit nach vorne gegangen sind. Jong war super. Auf einmal haben die zentral jemanden, der immer mal wieder auftaucht. Man denkt sich so, ach, das ist ja praktisch, dass du da bist. Da können wir jetzt ja einen Doppelpass spielen und wir schicken einfach irgendjemanden tief an die Grundlinie. Das ist ja geil. Du hast gemerkt, wie das richtig selber Bock drauf hatten auf einmal. Also der VfB hat ganz viele Dinge richtig gut gemacht, fand ich in dem Spiel.
Ich muss da mal reingehen, weil ich das bei Jong so lustig finde. Gut, ich habe jetzt den Freiburg-Bezug, aber ich fand Jong schon bei Bayern 2 unter Hoeneß damals sehr cool, weil Jong wirklich so ein Spieler ist, der steht nominell auf der Zehnerposition, aber der spielt ja überall außer auf der Zehnerposition. Ja. Also ich hab früher mal gesagt, das ist einfach ein zentraler Flügelstürmer, weil der ist links, rechts, egal wo der Ball ist, der ist immer in der Nähe und ist eine Anspielstation und rückt immer clever in die Räume. Und es ist so cool. Es ist manchmal schwierig, und ich glaube, das war auch so ein bisschen sein Problem bei Freiburg, sowas so richtig in ein taktisches Korsett zu quetschen, weil er natürlich auch so eine gewisse Freiheit braucht und die freie Rolle bei Freiburg hat halt Grifo. Also da kannst du halt nicht noch jemanden von der Sorte haben, ist immer schwierig. Aber ich freue mich richtig. Also es ist wirklich, ich bin, obwohl ich Freiburg-Sympathisant bin, muss ich ja sagen, also Ich freue mich sehr auf Jong in Stuttgart. Werde mir wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr von dem Spiel angucken, allein nur deshalb. Also ich glaube, der wird Stuttgart auch richtig, richtig gut tun.
Ja, total. Also in dem Spiel war er echt so ein bisschen wie Heung-Min-Son, muss man sagen. Das Einzige, was gefehlt hat, waren noch irgendwie die schnellen Tiefenläufe. Aber das musste er gar nicht machen, weil alle anderen um ihn außenrum sehr gut waren. Also beim VfB, da kannst du echt fast alle loben. Ich fand, dass Ito mega gute Pässe im Spielaufbau gespielt hat und dass der da auch eine unfassbare Sicherheit drin hatte, dass der den Pass spielt vor dem 1:0, ist kein Zufall, weil der war ganz oft eingerückt offensiv vorne da, wo halt Bochum wieder den Platz gelassen hat, nämlich in den Halbräumen. Die waren halt offen. Stenzel haben wir schon thematisiert. Dann hilft es natürlich, dass Silas und Guirassy gleich doppelt treffen, gerade bei Guirassy. Also das ist halt genau das Ding. Also Hofmann vergibt die erste Chance, er steht allein vor Nübel. Er hat nicht viel Zeit, klar, aber er macht sie nicht. Guirassy mit seinem ersten Schuss, den er hat, macht direkt das 1:0. Also Tobi hat sie ja auf Platz 9 getippt in der Saisonvorschau. Ich war wesentlich pessimistischer beim VfB. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt den Overreaction Sunday jetzt betreiben, wenn wir da VfB zu gut sehen. Aber dem Spiel war es schon echt gut, oder? Da musst du, wirst du auch zustimmen.
Auf jeden Fall. Also von dem, was ich gesehen habe, kann ich nur loben. Also man hat auch wirklich, wirklich eine schöne Kombination von Breit-Tiefe gehabt. Also wirklich immer sehr schön. Ein Spieler gehabt, der die Breite hält und dann geht jemand in die Tiefe und es ist dann für Bochum super schwer auch zu verteidigen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Gerade was du schon angesprochen hast, Ito und Stenzel natürlich auch technisch gut, die dann halt die Breite da dann teilweise gehalten haben, immer mal wieder überlaufen haben. Kannst mit denen immer einen Doppelpass in die Tiefe spielen. Das haben viele halt auch nicht. Also klar, mit einem Passlack würde ich es nie machen. Und so kommst du halt auch immer wieder in die Tiefe und dann immer wieder in die Breite. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Da helfen dann Spieler wie Mio, der sehr laufstark ist, wie ein Jong, der sehr laufstark ist, ein Führich, der immer überall auftaucht, auch wo man irgendwie anspielbar sein kann. Also das ist schon cool. Und hast du halt auch mit Guirassy, also wir haben jetzt vorher über viele Spieler gesprochen, die irgendwie so Abgangsthemen sind. Es war bei Guirassy ja jetzt auch mal Thema, dass wenn Mislintat ihn zu Ajax holen will oder so, ist ja auch kein Zufall. Er ist auch ein cooler Stürmer, also schon ein netter Zielspieler vorne drin. Also es ist schon sehr, sehr cool, was Stuttgart da anzubieten hat. Bin halt wirklich gespannt, wie sich das jetzt langfristig durchsetzt. Zum einen natürlich gegen stärkere Gegner, aber zum anderen dann vielleicht auch, wenn man dann doch den einen oder anderen Leistungsträger vielleicht jetzt nochmal integrieren muss in die Mannschaft. Ja. Man kennt es ja immer so ein bisschen, dass man dann gerne, also dann, die funktionieren bestimmt auch gut drin, aber sobald es dann mal nicht funktioniert, dann fällt man doch gerne wieder auf diesen Leistungsträger zurück. Bei Frankfurt war es Kostic, wo man in Phasen, wo es nicht funktioniert, immer wieder dahin gegangen ist. In der Rückrunde Kolo Muani, der dann ja eine herausragende Saison gespielt hat, aber es hat der Eintracht nicht geholfen, immer wieder dahin zu gehen. Bei Stuttgart könnte das halt auch so ein bisschen in die Richtung fallen, wenn du Pech hast. Also man könnte fast behaupten, und das werfe ich jetzt mal so als Hot Take in die Runde, wenn du jetzt Sosa Mavropanos noch verkaufst und die nicht integrieren musst, dann kommt Stuttgart besser in die Saison, als wenn du da jetzt anfängst, die zwei doch wieder in die Mannschaft zu integrieren.
Also dieser Take ist mir zu heiß, den lasse ich direkt fallen. Und noch dazu bin ich auch keine Runde. Wir sind nur zu zweit, wenn ich dich dran erinnert habe. Nee, das ist mir zu heftig, weil es gab auch kleinere Probleme beim VfB zu sehen. Also gerade hinten raus im Spiel, Carazo ist immer offensiver geworden, der hatte dann richtig Bock vorne mitzuzocken und das war auch alles ganz cool, war nur leider niemand mehr auf der 6, weil Mio nämlich auch zum Zocken irgendwie ausgeradelt ist und das war ein bisschen viel. Wurde nicht bestraft und ich will jetzt auch gar nicht zu viel Wasser in den Wein gießen. Es war auf jeden Fall ein super Auftakt für den VfB, nachdem man ja schon gegen Balingen mit 4:0 gewonnen hat. Jetzt kommt der erste Lackmustest, nämlich das Auswärtsspiel bei Leipzig. Da ist jetzt mit ein bisschen mehr Gegenwehr zu rechnen. Soweit lehne ich mich dann doch aus dem Fenster. Und für Bochum geht es jetzt natürlich auch hochspannend weiter. Man ist gegen Bielefeld im Elfmeterschießen im DFB-Pokal ausgeschieden. Jetzt dieses 0:5 und jetzt kommt zu Hause der BVB, über den wir zwar noch sprechen werden, die haben auch so ihre Themen, aber da muss jetzt schnell Veränderung her. Denn so wie das lief, lief es nicht gut beim VfB Bochum, der logischerweise auch 18. ist nach diesem Spieltag. Das ist ja klar. Und damit sind wir beim Zweitplatzierten und es ist eigentlich ein Wunder, dass wir es geschafft haben, so lange nicht über Harry Kane zu sprechen, denn man hat das Gefühl, das ist der einzige Auftrag, den man als Sportjournalist noch besitzt in diesem Land. Also wollen wir das dann natürlich auch tun. Nicht, dass hier Uli H. anruft, das wäre ja sehr schade. Bayern muss in Werder Bremen ran und gewinnt letztlich mit 4:0 durch ein Tor von Leroy Sané nach Vorlage von, Achtung, Harry Kane, das ist dieser neue Wunderstürmer, in der 4. Minute war es schon soweit. Dann gab es ein Tor von Kane nach Vorlage von Davis. Da hat es allerdings 70 Minuten gedauert, bis das fällt, also in der 74. Minute. Und hinten raus können dann noch Leroy Sané in der 90. Minute und Mathys Tel in der 93. Minute das Ergebnis erhöhen. Und so steht da ein sehr deutlicher Sieg. War denn das Spiel auch so deutlich, deiner Meinung nach?
Also 4-0 deutlich war es auf keinen Fall. Also die Bayern haben schon echt lange Probleme gehabt, lange gekämpft. Aber es kam, also gerade die erste Halbzeit war ich von Bremen sehr enttäuscht. Es kam wirklich gar keine Gegenwehr. Also man hat sich wirklich nur hinten reingestellt. Nichts nach vorne funktioniert. Und da hätte es dann halt auch gerne schon 2-0 stehen können oder so. Auch wenn vielleicht nicht die krassen Chancen da waren. Aber also diese Spieldominanz von Bayern war halt extrem. Und dann zur Halbzeit wurde ich gefragt, ja, was hast du denn erwartet bei dem Spiel? Und dann hat Bremen nach der Halbzeit netterweise genau für mich geantwortet, weil sie wirklich so 5 bis 10 Minuten mindestens hatten, wo sie wirklich toll gespielt haben, wirklich immer schön Konter gesetzt haben. Gerade Min Jae Kim haben sie da häufiger mal in die Tiefe attackiert, musste dann auch gegen Füllkrug einmal das Gelb-Foul ziehen an der Mittellinie. Mhm. Wenn du das näher am Strafraum machst, ist das glatt rot, weil es halt eine ausgezeichnete klare Torchance ist. Wenn Füllkrug da durch ist, an der Mittellinie halt noch nicht. Also da hat man schon auch wirklich die Bayern noch mal so ein bisschen in Bedrängnis gebracht hinten rein. Und das hätte ich mir mutiger über das ganze Spiel gewünscht. Und ich glaube, dann wäre es vielleicht auch, ja gut, dann kann man natürlich argumentieren, vielleicht ist Bremen zum Ende dann müde. Aber dann hätte es vielleicht auch einfach zur Halbzeit 1-1 gestanden und das Spiel wäre noch mal ein bisschen anders gewesen.
Und was war der Unterschied? War das Anlaufen von Werder war anders Anfang der zweiten Hälfte, oder?
Bremen ist aggressiver angelaufen. Mhm. Außerdem hat Bremen sich auch einfach getraut, nach dem Ballgewinn rauszurücken und mitzugehen, einen zweiten Ball mal auch aufzunehmen. Also in der ersten Halbzeit haben sie viel lange Bälle dann halt hinten rausgeschlagen und dann gab es ein Kopfballduell und der Ball war weg, egal ob Füllkrug den jetzt runtergeholt hat oder nicht, weil halt keiner um ihn rumstand. Und da ist man dann mal mitgegangen und dann. Also ich habe das Gefühl einfach generell, man ist in der zweiten Hälfte sehr viel mutiger einfach nach vorne rausgegangen. Was dann aufgefallen ist für mich, waren dann halt die Wechsel. Also mit den Wechseln wurde dann halt einfach klar, okay, bei Bremen fiel es massiv in der Breite, also wirklich massiv an auf vielen Positionen. Mhm. Keine Ahnung, rechts dann Olli Berg, der also Wingback gespielt hat. Links kam dann Opitz, der eigentlich eine ganz coole 10 Minuten noch gespielt hat, aber jetzt auch nicht der Spieler, der sich da einwechseln will. Christian Groß auf die 6, so, ne? Also es ist alles keine Highlights.
Gefühlt haben irgendwann nur noch Stürmer gespielt, aber auf ganz verschiedenen Positionen.
Ja, es erinnert so ein bisschen an Bremen unter Kohfeldt, der dann auch angefangen hat mit Woltemade auf der 8 und so. Also ja, es war anfangs, als man noch die Power bei den Stammspielern hätte, war es so uninspiriert. Mhm. Und dann ging halt schnell die Kraft aus und dann haben halt die Spieler gespielt, die es auch einfach qualitativ nicht mehr hinbekommen haben, Bayern da Gegenwehr zu leisten.
Ich meine, das mit dem Nachrücken, das ist mir auch aufgefallen. Es war ja schon so, also Duxch und Füllkrug, die beiden, die kriegst du nicht auseinander. Das ist wie ein ganz besonders starker Magnet. Die waren auch immer irgendwie im Umkreis zueinander, aber eben das Nachrückverhalten hat halt nicht gepasst. Auf der anderen Seite hatte aber Werder, finde ich, gegen den Ball auch so klare Probleme, dass das auch erklären könnte, warum er nicht so nachgerückt ist. Weil Leinen hat ja den alleinigen Sechser gespielt, haha. Aber meine Fresse, war das Zentrum offen. Das war ja richtig krass. Also Kane und Musiala, die wollten ja alle gar nicht in der Spitze spielen. Vor allem Harry Kane, der hat es sofort geschnallt, hast du auch gemerkt, was der für eine Spielübersicht hat. Der wollte gar nicht in die Sturmspitze, weil er gesehen hat, ja Moment, aber der Raum ist doch hier. Hier ist doch viel geiler. Hier kann ich alles Mögliche machen. Hier kann ich irgendwie Zweitwohnsitz einrichten. Das war schon, also fand ich persönlich krass. Und dann, du brauchst ja nur einmal, dass Musiala aufdreht. Und das schafft Musiala immer im Spiel dreimal Minimum. Und dann hatte der einfach 20 Meter freie Wiese vor sich. Und das könnte ja auch gut erklären. Und du fängst ja früh ja auch nach so einer Situation, also da haben wir wieder einen rausrückenden Innenverteidiger, hinter ihm ein riesiges Loch, was einfach dann von Harry Kane spielt, einen Pass, Leroy Sané ist durch, okay, alles klar, 1-0. Das heißt, du hast schon mal einmal erlebt, okay, gut, das ging jetzt sehr einfach für Bayern. Und vielleicht kommt es auch daher, dass man dann eben nicht so rausrückt, sondern irgendwie ein bisschen zurückhaltender ist. Und trotzdem haben sie aber dieses dieses Zentrum nicht geschlossen. Also mich hat es ein bisschen wahnsinnig gemacht, die erste Hälfte, muss ich sagen.
Es war auch ein bisschen wild, weil, also man muss dazu sagen, ich kenne Senne Leinen aus seiner letzten Station schon bei Union relativ gut, also die belgische Union. Mhm. Bin ja so ein bisschen Benelux-anfällig, so schaue ich ganz gerne da für den Fußball. Und der ist super toll mit dem Ball, aber er hat echt massiv Probleme gegen den Ball. Wenn man sich anschaut, der hat 2 von 10 Zweikämpfen gewonnen. Das ist für einen Sechser halt absolut daneben. Und dann
weißt du, wie
halt
viele Pässe er hatte? Hast du es da?
Ja, genau. Also 12 Pässe, die hat er aber alle angebracht, obwohl er 2 richtig schöne Verlagerungen drin hatte. Also, ne, also.
Das war so nicht alles schlecht, okay. Nein, ich will
also, ihn gar nicht schlecht. Er hat seine Qualitäten. Mhm. Das ist schon richtig, dass man ihn auch geholt hat. Man hat endlich jemanden, der 6 spielen kann. Ich glaub's nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, als die Senne-Leinen-Gerüchte aufkamen, kann der 6er. Und dann hat Bremen dieses Meme-Video dann daraus gemacht. Das war ein Traum. Also mich haben, glaube ich, irgendwie 10 Leute gefühlt gefragt, kann der 6er spielen? Ist ein richtiger Transfer, aber vielleicht nicht der Spielertyp für die Spielweise, die Bremen hat. Und dann kommen wir wieder zu einem Thema, was wir eben hatten, das Rausrückverhalten aus der Dreieck. Mhm. Das muss funktionieren. Es hat früh nicht funktioniert, dann hat es lange auch halbwegs gut funktioniert. Harry Kane ist ja viel abgefallen. Bayern hat es wenig geschafft, Kane zu finden. Gleichzeitig hat dann aber dadurch, dass Kane so viel abgefallen ist, konnte dann Bremen mit der Abwehrkette immer so ein bisschen höher schieben und da so ein bisschen kompakter stehen. Und dann hat es Bayern auch häufiger mal nicht geschafft, in die Tiefe zu kommen. Also das finde ich ganz spannend. Ich glaube, da hätte es Bayern fast gut getan, wenn Kane noch ein bisschen mehr die Innenverteidigung nach hinten geschoben hätte, um da so ein bisschen, um eben nicht nur den Raum zu bringen, sondern auch die Fläche zu bringen zum Spielen. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, genau. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ihm Tuchel das gesagt hat zur zweiten Hälfte, weil da stand er doch viel, also da war er eigentlich fast permanent immer bei einem der Innenverteidiger.
Genau, ja. Ja. Also das hat mir in der ersten Hälfte bei Bayern auch noch nicht so gut gefallen. Deswegen, also ich glaube, das ist auch so ein Ding, weshalb es dann nur 1-0 zur Hälfte stand. Also Bremens Plan hat nicht funktioniert, aber er hat so gut funktioniert, dass die Bayern noch nicht so richtig die Antwort aufgefunden haben.
Ja, und dann die Bayern waren ja auch super konservativ. Also das war ja ganz auffällig, dass Goretzka und Kimmich immer sehr tief standen. Keiner von denen, wir sind beide Sechser, bitte, bitte verpflichtet keinen anderen Sechser. Wir wollen ja gar nicht auf der 8 spielen, es ist ja gut. Und deswegen waren halt immer nur 5, 6 Spieler in der Offensive gegen halt quasi im Block von 9 Spielern bei Werder. Dann wird's halt eng. Also
auf jeden Fall, es war sehr unterhaltsam. Ich dachte mir so nach 5 Minuten, hä? Also weil in der Vorbereitung hat ja dann teilweise auch Kimmich 8er gespielt und Leimer irgendwie 6er dahinter gesollt irgendwie. Hat so semi funktioniert, aber man hat's probiert. Und deshalb habe ich da natürlich direkt so ein Auge drauf gehabt. Okay, wie machen sie es diesmal jetzt? Goretzka hat ja auch das erste Mal jetzt irgendwie Stamm gespielt in den Vorbereitungsspielen und im Supercup war ja immer Leimer. Dachte, wie machen sie es diesmal? Und die ganze Zeit stehen die da nebeneinander rum und die wussten auch gar nicht, haben es gar nicht getraut anzugreifen. Und Goretzka, der ja eigentlich dafür bekannt ist, diese brechenden Läufe in die Spitze zu machen, um dann da einen Innenverteidiger wegzuziehen und Räume zu schaffen und so, der hat sich gar nicht getraut, sich nach vorne zu bewegen. Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, was Bayern halt hat, weshalb Tuchel eigentlich gerne eine Holding Six, das ist einfach nur ein defensiver Mittelfeldspieler eigentlich.
Er will einfach Elias Giri. Warum haben die nicht Giri geholt? Meine Güte, ey, das ist so.
Ich kann es dir nicht sagen, wenn er als Frankfurter aber sehr froh drum.
Ja, glaube ich.
Also man will einfach jemanden haben, der stabil hinten steht, der Verständnis dafür hat, wann er nochmal mitgehen darf oder dass er eigentlich eher zurückbleibt und so. Und sie haben halt gezeigt, dass sie beide bemüht sind, die Rolle zu spielen, dass sie es aber trotzdem nicht können, weil sie es halt wirklich nicht verstanden haben, wann jemand mal mit vorgehen darf, wann die Räume da sind, wo sie attackieren dürfen.
Ja, und wobei,
das hat mir gefehlt.
Es gab doch keinen Gegentreffer und das hat ja auch Thomas Tuchel so betont und deswegen könnte man sagen, naja, also die eigentliche Rolle einer Holding Six haben sie ja dann damit erfüllt, nämlich, dass sie defensiv abgesichert haben.
Aber wann, also es gibt ja auch in der restlichen Top 5 Ligen, gibt es irgendwen, der mit 2 Holding Sixen spielt?
Nein, natürlich niemanden, nicht.
Glaube ich. Aber also in dem Moment, in dem du beide Mittelfeldspieler darin investierst, eine Holding Six zu sein und halt wirklich nichts anderes mehr damit
machst, ja, dann komm, ist, das
wie du es eben sagst, dann bist
ich du. Ich meine, was willst du denn gegen Bittencourt und Stay anderes machen? Also, das ist doch auch menschlich.
Apropos, ich muss jetzt ganz kurz nochmal zu Werder switchen. Warum haben die falsch rumgespielt? Die ganze letzte Saison hat Stay halb links gespielt, ist immer geil überlaufen, tolle Läufe auf dem Flügel, hat mit seinem linken Fuß Flanken geschlagen. Und Bittencourt oder Schmied rechts so ein bisschen spielmachermäßig dann gespielt. super funktioniert. Ganz komisch, haben andersrum gespielt und es hat gar nicht funktioniert. Also Stay hat irgendwie 2-3 Mal Tiefenläufe probiert, komplett ohne Ergebnis. Und wenn er mal durch war, also was will er mit dem linken Fuß, dann machen halt auf dem rechten Flügel und so.
Nach innen ziehen und schießen, aber...
Aber das kann er nicht. also das war was... Wir können gleich gerne wieder zu Bayern kommen, aber das war nur, weil du es gerade angesprochen hast.
Nö, das ist ja...
Das ja. Duo, das hat mich sehr verwundert, weil mir das wirklich... Es hat lange gebraucht in der letzten Saison, bis die ihre Dynamik gefunden haben. Aber dann, als die Dynamik da war, war das ja sehr fun mit Stay, der dann halt wirklich viele Flügelläufe hatte und so. Und für einzelne Jungen so ein bisschen kompensiert hat halt, dass er den Flügel mitlaufen kann. War halt gar nicht da.
Ja, vielleicht sollte er Weiser helfen mit Davies, das könnte ich mir noch vorstellen. Weil du hast wieder gesehen, also es war ja wieder asymmetrisch, wie halt immer bei Werder, Jung bleibt ein bisschen tiefer und Weiser ist dafür offensiver. Und dann hast du aber halt die ganze Zeit Davies, der in den Rücken reinlaufen muss. Und Bittencourt macht zwar auch viele Wege, also ich will jetzt nicht so tun, als ob er nie defensiv mithelfen würde, das wäre Quatsch. Aber Stay, finde ich, ist so der verlässlichere von beiden, vielleicht war das... Der Gedanke. Und ehrlich gesagt, im Spiel von Alphonso Davies hat man ja auch alles Gute und alles Schlechte gesehen, was Alphonso Davies vereint. Also nach vorne war es einfach manchmal überragend. Der hat richtig gut, ich meine, er hat auch 2 Assists gesammelt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechtes Spiel gemacht hätte. Im Gegenteil. Aber wenn es mal Chancen gab für Werder, und das waren ja unter anderem diese 3 Schüsse Anfang der 2. Hälfte, alle über die Davies-Seite, alle in seinen Rücken gespielt. Einmal auch im Zweikampf einfach so ein bisschen unklug verhalten, muss man sagen. Also da hat man auch gesehen, wenn du Bayern attackieren willst, dann kannst du zumindest über die Seite gehen, dann musste Kim immer rausziehen, so entsteht ja auch diese gelbe Karte und so weiter. Vielleicht hat das da noch eine Rolle gespielt.
Das ist auch ein Thema, was ich bei Kim nochmal ansprechen wollte, weil ich ganz spannend fand. Er hat bei Napoli, er hat zwar auch auf links und rechts halb gespielt, er hat auch mal Viererkette gespielt, aber die Hauptformation von Napoli war eine Dreierkette mit Kim zentral. Mhm. Und als zentraler Mann hast du natürlich, ich meine, Kim ist so ein Bulle, ist ein kräftiger Spieler, hat Tempo, aber ist jetzt nicht der beweglichste. Und diese Wege nach außen, die er jetzt viel gemacht hat, wo er auch die gelbe Karte gezogen hat, das sind eigentlich nicht die Wege, die er viel gemacht hat. Das ist nichts. Oder das ist sowas, was man bei Napoli sehr kompensiert hat durch die zentrale Rolle in der Dreierkette. Mhm. Und dem ist er jetzt halt bei Bayern komplett so offen. Also das muss er komplett alles jetzt auch machen. Ich glaube, ja, das könnte noch spannend werden, ob man da nicht vielleicht eher dann mit einem, keine Ahnung, De Ligt oder Upamecano links spielt, um halt dann neben Davies jemanden zu haben, der diese bewegliche Rolle so ein bisschen, ich glaube, da fehlt Hernandez tatsächlich schon sehr, weil der halt ja eigentlich genau diese Rolle hat.
Ja, ja, aber also, ist dann eine Lösung für 5 Spiele und dann ist er wieder verletzt, also das hilft dann langfristig auch nicht weiter. Nee,
natürlich, auf jeden Fall. Nee, ich meine nur, also das ist mir aufgefallen, so als Ding bei Kim, was bei ihm so wirklich komplett anders war halt als bei Napoli, dass er wirklich sehr viele Wege nach außen machen musste, hat er nicht gemacht in Italien.
Ja, und sag mal, bei Napoli hat er da Kopfballduelle gewonnen? Oder war das jetzt so wie gegen Niklas Füllkrug? Weil das war ja krass.
Also Niklas Füllkrug hat das Kopfballduell zum 1-0 gewonnen. Das muss man ihm zugute halten. Also er gewinnt das Kopfballduell, der Ball landet bei Musiala und dann geht's ab. Also er hat ein Kopfballduell, glaube ich, gewonnen.
Du, nach den Zahlen nee, hat also Füllkrug auch die Hälfte seiner Kopfballduelle verloren, nämlich 7 von 14. Aber diese 7 gewonnenen, die waren alle im selben Zeitraum. Und dann kam Matthijs de Ligt und selbst der hat irgendwie dann, glaube ich, der hat doch dann sogar gelb gesehen, glaube ich, bei einem Kopfballduell, weil er ihn mit dem Ellbogen erwischt hat. Also das war schon, also das nee, fand ich beeindruckend.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, der Licht hat nicht gelb gesehen, aber er hat ihn mit dem Ellbogen erwischt.
Stimmt, er hat kein Geld dafür gesehen.
Ja, also Kim kann Luftzweikämpfe, aber vielleicht dann halt auch wirklich. Aber also ich sag mal, Makoto Hasebe kann auch Luftzweikämpfe, aber halt der ist nicht jemand, der halt mit einem Stürmer 1-gegen-1 in den Luftzweikampf geht, sondern der macht es dann ein bisschen cleverer auf engerem Raum und so. Also das ist, ich glaube, Kim hat mit der Rolle noch so ein bisschen Probleme.
Da bin ich ja gespannt, das Gefühl hatte ich auch. Aber ich meine, gut, solche Stürme wie Niklas Füllkrug gibt es halt wahrscheinlich auch in der Serie A einfach nicht. Ich weiß nicht. Müsste ich mal Christian Bernhard und die Jungs von Serie Amore fragen. Aber lass mal noch mal kurz über die Offensive sprechen. Also Leroy Sané, Harry Kane, Jamal Musiala, Kingsley Coman und später, da sieht man vielleicht einen kleinen Unterschied zu Werder. Also bei denen wurden Groß, Opitz und Kovanatski eingewechselt. Bei Bayern dann unter anderem Thomas Müller, Erik Choupo-Moting und Matthijs Tell. Lass das einfach ein bisschen sacken. Aber warum hat es so lange gedauert zum 2-0 und warum hat Bayern manchmal gar kein Tempo drin gehabt? Kannst du mir das erklären?
Ja, ich glaube, es war so ein bisschen, zum einen halt dieses Sechser-Thema, dass da niemand sich so richtig getraut hat aufzumachen. Also man war halt wirklich immer sehr auf Sicherheit bedacht, hat lieber den Ball zum Nebenmann geschoben. Und dann zusätzlich noch das Thema, ich meinte mit Kane, dass er halt immer viel zurückkam, man hat dann immer Probleme gehabt, in die Tiefe zu kommen. Aber dann muss man auch ganz ehrlich sagen, es hat vieles noch nicht funktioniert. Also, was mir sehr gut gefallen hat, ist Mazraoui, wie er mitgespielt hat, hat eine tolle Rolle gespielt. Aber jetzt irgendwie, dass man auf rechts Kombinationen gesehen hat mit Sané und Mazraoui, die sich Richtung Grundlinie durchkombinieren oder so, das gab's halt nicht. Also das, da ist jetzt auch Pavard ist niemand, der so krass viel zur Grundlinie durchläuft, aber er spielt dann mal, er kommt dann mal mit und spielt einen Sané in der Tiefe frei oder einen Coman oder wer auch immer dann halt rechts gespielt hat die letzten Spiele. Das hat mit Mazraoui noch nicht ganz so gut funktioniert, was auch okay ist, weil er halt wirklich wenig Startelf gespielt hat zuletzt. Sich da so ein bisschen einfinden muss. Und es hat vieles nicht funktioniert. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass man unsauber gespielt hat, aber für ein Bayern-Spiel hatte ich das Gefühl, dass doch viele Pässe, wo man versucht hat, offensiver zu gehen, nicht am Mann angekommen sind. Klar, Bremen steht auch tief hinten drin mit vielen Spielern und so, ne?
Ja, aber es gab ja diesen Raum, in den du rein konntest. Und immer wenn Sané und Musiala aufdrehen konnten, ging das. Oder später dann, als Thomas Müller gespielt hat. Ich meine, es waren nicht mehr viele Minuten und es war auch da, wo Werder auch wirklich aufgehört hat, so ein bisschen zu spielen. Aber der hat das halt so gnadenlos offengelegt. Der stand halt immer genau da, wo es Werder wehgetan hat. Und natürlich kann er das besonders gut, aber die anderen können das doch auch. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schlecht gewesen wäre, aber du siehst halt echt, bei Bayern sind viele Dinge noch so ein bisschen im Argen. Und ich finde, dass auch Thomas Tuchel nach dem Spiel was gesagt hat, was ich persönlich eigentlich fast krasser fand als diese Kritik nach dem Supercup, über die so viel gesprochen wurde, dass er das auf die Mannschaft eingedroschen hätte. Ja, war natürlich auch interessant. Aber nach dem Spiel hat er im Interview bei der Zone, im Gespräch mit Laura von Torra war das dann, hat er gesagt, ja, also unsere Mittelfeldspieler, die wollen halt immer mit dem Ball am Fuß laufen, die wollen sich immer bewegen und normalerweise passt man halt. Und ich meine, das kann man auch so machen, also da muss man sich halt umstellen, aber eigentlich passt man halt im Mittelfeld und spielt eher so um diesen Block außen rum. Und da dachte ich mir so, was für eine krasse Kritik das eigentlich ist. Aber es stimmt ja, die Bayern tragen den Ball immer ins Zentrum rein und wundern sich dann, wenn sie da nicht einfach so durchkommen, obwohl ich bin doch da mit allem, was ich hatte, reingelaufen. Sie kombinieren sich da kaum rein und das hat in dem Spiel auch wieder krass gefehlt.
Können Sie schön sich Tape von Stuttgart angucken, von der Breite in die Tiefe. Also das hat bei Stuttgart sehr gut funktioniert. Und das hat bei Bayern, stimme ich dir zu, hat wenig funktioniert. Er meint auch irgendwie, normalerweise bewegt sich das Spiel um die Sechser rum, bei uns bewegen sich die Sechser um das Spiel rum oder sowas. Ja. Also es war sehr unterhaltsam. Also wie gesagt, also ich glaube, dieses Thema mit dem zentralen Mittelfeld ist halt wirklich, wirklich ein essentielles Thema da. Also das sind ganz viele tolle Spieler, wirklich. Also ich bin ja auch jemand, der Kimmich sehr viel kritisiert für sein Verhalten als Sechser, aber es ist ja ein überragender Fußballer. Also wenn Kimmich...
Außer er schießt Standards. Also dass Kimmich wieder die Standards schießt bei Bayern, da habe ich gedacht, ich hör auf mit dem Rasenfunk, dachte ich mir.
Leroy Sané hat die erste Ecke geschossen. Ja, genau. Die kam sofort gefährlich. Und dann dachte ich irgendwie, ach, gib die nächsten 10 wieder Kimmich. Jetzt waren wir einmal gefährlich.
Und ich habe nämlich extra nochmal nachgeguckt, weil es hat mich wirklich, ich habe es wirklich nicht glauben können, dass der wieder, vor allem schaut euch bitte mal die Laufwege bei Standardsituationen der Bayern an. Nichts ist einstudiert. Es ist so fucking schlecht. Und dann habe ich nachgeguckt und die hatten in der letzten Saison, hatten sie bei den Goal Creating Actions, also quasi wie viele Tore sind gefallen, aus ruhenden Bällen, waren sie Vorletzter und zwar beim pro 90 Minuten Wert. Und jetzt halten wir uns mal kurz vor Augen, wie viele Ecken und Freistöße die Bayern in einem durchschnittlichen Spiel haben. Das ist nämlich deutlich mehr als ganz viele andere Bundesligisten. Die sind einfach knallhart das schlechteste Team. Ich glaube, die Eintracht war quasi in dem 90-Minuten-Wert noch eins dahinter. Die sind da auch nicht besonders gut gewesen.
Oh Gott, da müssen wir nachher unbedingt drüber reden. Über Ecken und Standards und Götze und Max. Oh Gott.
Ach, mal gucken, ob wir dafür noch die Kraft haben später.
Oh Gott. Aber das also war das heute sehr, aber auch ganz schlimm.
Ja, das stimmt. Aber also, das finde ich... Und ich finde, das ist eigentlich auch kein Nebenthema, weil du hast ja diese Spieler, ich meine, du hast jetzt Kim, du hast Kane. Kim ist bei den ersten Ecken nicht mal mit nach vorne gegangen, erst später ist er mit nach vorne gegangen, also weiß nicht, ob es Ansage war oder, also ich glaube, Thomas Tuchel war dieses Gegentor, das man nicht kassieren wollte, extrem wichtig, so hatte ich das Gefühl, ganz viel war dem untergeordnet. Aber, boah, ey, diese Kimmich-Ecken.
Ich fand es witzig, dass Kane nach dem Spiel gesagt hat, dass man auch bei Standards gut gewesen sei. Ja. Und er hat es einfach so gesagt. Und dann ist mir aufgefallen, dass er irgendwie zwei Sätze oder drei Sätze vorher mal von der Defensive geredet hat und wahrscheinlich nur die Defensive meinte. Ich war sehr verwirrt, als er es gesagt hat, weil er dann auch meinte, Set Pieces, if you want to succeed in this league, Set Pieces are an important part oder so. Und ich dachte nur so, in welcher Welt hat er jetzt gerade gesehen, dass es gute Standards waren?
Ja, naja, wahrscheinlich hat er das Abseits-Tor von Füllkrug gemeint. Das war nämlich ein geiler Standard.
Das war schön gemacht.
Und da hatte Bayern auch ordentlich Glück, dass das nicht gezeigt hat. Das war in der 9. Minute, wäre das 1:1 gewesen, Freistoß von Duxch auf Füllkrug. Aber der stand kurz in der Abseits-Situation. Wahrscheinlich hat sich das Hurricane angeguckt und hat sich gedacht, wow, I should have considered Werder Bremen. But they need a holding six. Wait a minute.
Es war super fun. Zwischendurch ist Kane irgendwann mal in den Sechserraum gedroppt und hat dann diese Spielverlagerung, die die anderen beiden nicht gespielt hat, Kane dann von aus dem Sechserraum gespielt. Und da habe ich auch nur irgendeinen Tweet so gesehen. Kane geht zu den Bayern und spielt Holding Six und verteilt die Welle.
Ja, das ich kann dir sogar genau spannend. Sagen, es war in der 45+2 war das. Und das war ein wunderschöner Pass auf Davis.
Das war schön, ja. Auf jeden Fall.
Naja, aber wir wollen ja jetzt, es war ja nicht alles schlecht, die Bayern haben ja 4:0 gewonnen und werden jetzt als nächstes zu Hause gegen den FC Augsburg spielen, bevor man dann nach Gladbach reist. Für Werder geht es jetzt dann zum SC Freiburg, bevor man zu Hause den ersten FSV Mainz 05 empfängt. Das sind die nächsten Gegner dieser beiden Teams. Und damit sind wir gelandet beim drittplatzierten Team nach diesem ersten Spieltag. Und das war der erste FC Union oder ist der erste FC Union Berlin. Und da war so einiges los im Spiel zwischen Union und Mainz. Deswegen versuche ich jetzt mal alles zu ordnen. Schon in der 2. Minute trifft Kevin Behrens per Kopf zum 1:0. In der 9. Minute trifft er per Kopf zum 2:0. Fofana trifft noch die Latte. Dann geht's in die Halbzeit. Mainz kommt ein bisschen verbessert raus. Gruda holt einen Strafstoß raus, den Ajorg verschießt. Kurz darauf trifft aber Cassie zum 1:2. Kevin Becker flankt wenig später auf Behrens und der, man ahnt es, trifft per Kopf zum 3:1. Ajorg köpft an die Latte, verschießt dann noch einen Strafstoß nach einem Handspiel von Leite. Beide Strafstöße hat Ronno sicher gehalten. Und zum krönenden Abschluss vollendet Pantovic einen Konter nach Ecke, eingeleitet von Kevin Volland, der noch verpflichtet wurde unter der Woche, zum 4:1. Und eigentlich, Nick, sagt man ja immer, wenn sich Teams mit ähnlichem Spielstil gegenüberstehen, das könnte zäh werden. Und jetzt haben die doch einen sehr ähnlichen Spielstil. Warum war das nicht zäh? Ist die Antwort Kevin Behrens.
Also erstmal fand ich es sehr unterhaltsam, dass du gerade Kevin Becker gesagt hast, was die Kevin Behrens, Kevin Volland-Geschichte sehr schön macht. Man könnte meinen, es wäre bekannt, dass Union Berlin Flanken schlägt und Kevin Behrens kopfballstark ist. Aber ich kann mich auch täuschen, vielleicht ist es nicht bis nach Mainz vorgedrungen. Also, das war schon. Man hat keinerlei Anstalten gemacht, die Flügel zu verteidigen und Flanken zu blocken. Und zentral, also, ich weiß bei Mainz nicht so richtig, wo sie hinwollen mit ihren Transfers. Also, die haben jetzt Sepp Vandenberg geholt, der ja bei Schalke gespielt hat, irgendwann mal. Also, er hat dann auch gut gespielt, aber sie haben ihn geholt und jetzt sitzt er hinter Dominic Kor auf der Bank, hinter Stefan Bell auf der Bank, hinter Edemils und Fernandes auf der Bank. Und dann gibt's da theoretisch noch zwei Innenverteidiger, die da spielen, die jetzt irgendwie beide verletzt waren. Aber wenn sogar zwei Sechser, also Kor und Fernandes und Stefan Bell, der ja eigentlich schon vor 3 oder 4 Jahren mal halb in Rente gegangen ist, alle besser sind als dein Neuzugang, der deine Innenverteidigung verstärken soll, dann war der Transfer vielleicht nicht sinnvoll.
Ja, also gut, zwei Sachen dazu. Zum einen fand ich es lustig, dass es sich angehört hat, als hättest du Sepp Vandenberg gesagt und ich finde auch, wir sollten ihn ab jetzt so nennen. Das würde mir sehr gut gefallen. Und Punkt Nummer zwei, also da wurde auch Bo Svensson in der Pressekonferenz nachgefragt. Ich habe wieder alle Pressekonferenzen natürlich gesuchtet und er hat gesagt, also Hank Olsen ist ja ausgefallen. Und Maxim Leitsch könnte sein, dass der noch wechselt, das hat er jetzt nicht gesagt, das wurde dann im Kommentar aufgelöst. Und Sepp Vandenberg sei, Zitat, noch nicht so weit. Noch nicht. Also er glaubt noch an ihn.
Ja, was ja okay ist, ne? Aber also irgendwann müssen, also gerade gegen Union Berlin müssen halt dann auch da kopfballstarke Spieler stehen.
Also, ja, haben sie ja früher auch immer. Also das war ja das Seltsame. Früher ja, genau, war ja Flanken gegen Mainz wirklich keine schlaue Idee. Und diesmal?
Ja, aber da standen dann da halt St. Just und Niakate und Bell und Alexander Haag, der jetzt der erste Deutsche aus der Bundesliga ist, der nach Saudi gegangen ist, in die 2. Liga. Also die haben ja, die waren alle, also was heißt, sozusagen ein bisschen bestätigen. Das wird ja bei Niakati und St. Just nicht, aber also ein Bell oder ein Hack oder so, das sind jetzt keine tollen Spieler, aber eigentlich waren sie immer kopfballstark. Mhm. Und das hat Mainz immer so stark gemacht und das funktioniert ja gar nicht mehr. Also es ist wirklich, also sie sind so viel am Hin- und Her-Switchen und dann spielt Kassi mal Innenverteidiger und halt Fernandes, der jetzt irgendwie fest umgeschult wurde zum Innenverteidiger. Mhm. Ich glaube, ich habe noch kein gutes Innenverteidigerspiel von ihm gesehen. Ist ein toller Sechser, aber irgendwie auf der Innenverteidigung mag ich ihn gar nicht. Also es ist ein bisschen komisch, was Mainz da jetzt macht. Und dafür haben sie sich jetzt mit Tom Kraus noch einen Sechser geholt, der dann irgendwann Innenverteidigung spielen kann.
Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, man weiß natürlich nicht, was da noch passiert. Ich habe aber, also klar stand die Innenverteidigung nicht gut. Und du hast bei der Abstimmung von Dominik Kor mit Stefan Bell auch gemerkt, ja, haben sie anscheinend nur nicht oft genug gemacht, weil Kevin Behrens kam
ja
nicht nur.
Und dazu muss man sagen, Behrens war ja bei den ersten beiden Toren immer zwischen den beiden.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, und Behrens hatte aber keinen Kontakt zu den beiden. Also er war genau so zwischen den beiden, dass er unbedingt einkopfen könnte. Also er hatte ja nicht mal Gegnerdruck. Das heißt, ein Kevin Behrens ist ja eh schon gefährlich per Kopf, aber wenn du ihn freiköpfen lässt, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber das ist quasi das eine Problem, das Mainz 05 ganz offensichtlich hatte. Aber dazu gehört ja auch, dass die Flanken so zugelassen wurden, wie sie zugelassen wurden. Und natürlich ist Union sehr gut da drin, sich Flanken rauszuspielen. Also vorm 2:0 war das ja zum Beispiel, dass du einen tiefen Lauf hast von Fofana, der zieht damit auch Stefan Bell raus, er legt dann den Ball zurück auf Trimmel. Trimmel hat die ganze Zeit nur darauf gewartet, bis dahin hat er ein Buch gelesen, dann kam endlich der Ball, er hat ihn einmal gestoppt und er hat ihn auf Kevin Behrens geflankt. Mehr wollte er nicht tun, der ist dann auch schon direkt danach wieder zurückgelaufen, der wusste, der ist jetzt schon drin. Also, aber was ich damit sagen will, das ist auch schwierig zu verteidigen, weil da müssen dann die Sechser mitmachen und aushelfen, wenn eben mit so einem tiefen Lauf jemand rausgezogen wird. Aber die Zeit, die die Unioner hatten, um diese Flanken zu schlagen, also sowohl Kassi, auch wenn er ein richtig schönes Tor noch geschossen hat und hinten raus offensiv ein paar Aktionen hatte, aber sowohl Kassi als auch der Costa, der rechts gespielt hat, das war nicht gut. Und dann wurden sie aber auch noch allein gelassen, weil sie dann auch manchmal 1-2 standen, weil halt Union halt sein Union-Ding gemacht hat mit halt den Flügel runter. Und also, ich meine, man hat ja gesehen, dass das nicht der Plan war, der da aufgegangen ist, aber also ich will ehrlich gesagt da nicht in der nächsten Mannschaftssitzung mit Bo Svensson sitzen, weil so ganz, ich glaube nicht, dass er es stoisch hingenommen hat, wie dieses Spiel verlaufen ist.
Ja, ich finde es auch ganz spannend, dass man es nicht geschafft hat, mit den eigenen Halbraumspielern, also an Onisivo und Lee, mal mit zurück zu verteidigen. Also es hat ja wirklich gar nicht funktioniert. Die sind immer zentral auf den Innenverteidigern geblieben. Und das geht bei Union halt auch nicht. Also weil sie halt so viel auf den Flügel arbeiten. Und dann, also ich meine, Union macht ja, was Union macht, wirklich in einer herausragenden Art und Weise. Also die spielen, die haben den Fußball nicht neu erfunden. Die spielen keinen super tricky Fußball irgendwie. Aber was sie machen, machen sie halt einfach perfekt. Und dagegen musst du dann halt schon sinnvoll dagegen arbeiten. Und da hatte ich beim Mainz jetzt halt auch, also ich hatte von der Aufstellung nicht das Gefühl, vom Personal nicht. Ich hatte taktisch nicht das Gefühl, dass man wirklich die Ideen verstanden hat, was macht Union seit 5 Jahren in der Bundesliga und wie kann ich das verteidigen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Spieler qualitativ mithalten konnten, weil, das muss man an dem Punkt jetzt mal sagen, Berlin hat diesen Sommer echt krass aufgerüstet. Krasse Transfers dabei und dann Fofana und Brandon Aaronson, der bei Leeds keine gute Saison gespielt hat, aber ja ein toller Fußballer ist. Also das sind ja schon auch 2 Spieler, die jetzt einfach mal so zu holen. Und klar, am Ende hat Kevin Behrens die 3 Tore gemacht, aber effektiv stand Kevin Behrens einfach nur da und hat eingeköpft. Es war jetzt nicht so, als hätte Behrens irgendwas Besonderes gemacht, wo man jetzt nicht wusste, dass er es kann.
Er hatte noch so viel Energie, dass er mit dem Fahrrad danach nach Hause gefahren ist. Ich weiß nicht, ob du den Tweet gesehen hast von Union. Auch wenn es ehrlich gesagt jeder Berliner hätte sein können mit zurückgegehten Haaren auf dem Fahrrad. Wir glauben ihnen einfach, dass es wirklich Stefan Behrens war. Es war ein bisschen pixelig, das Foto. Aber ich würde gerne ein bisschen bei deiner Kritik gegenhalten, denn von der Aufstellung her fand ich, war Mainz eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Also Fragezeichen war für mich schon auch Chor in der Innenverteidigung mit Fernandes in der Innenverteidigung, aber das hatte ja seine Gründe. Aber ansonsten, auch Union Berlin hatte ja eine vermeintliche Schwachstelle, nämlich Khedira, der nicht spielen konnte, der mit Wadenverletzung ausgefallen ist. Und deswegen hatten wir Aronson, Kral und Laiduni im Mittelfeld. Und ich hätte eigentlich schon gedacht, okay, langer Ball auf Aschorg. Aschorg steht dann aber bitte nicht gegen Leit, Knoche oder Dücke, weil dann verliert er nämlich das Kopfballduell, sondern er geht bitte diagonal raus und steht dann halt gegen Trimmel, gegen Roussillon, gegen Aronson oder gegen Laiduni, gegen irgendeinen von denen. Und dann müssen halt Onisivo und Lee in der Nähe sein, um den zweiten Ball aufzunehmen und dann kannst du was machen. Also so dachte ich, als ich die Aufstellung gesehen habe, naja, das könnte jetzt dann der Plan sein. Und vielleicht war das auch der Plan, wir haben es halt bloß nicht gesehen, weil Mainz sich halt auch mit diesem schlechten Abwehrverhalten, nach 9 Minuten liegst du nur 2 zurück, dann hat es bis zu 29 Minuten gedauert, dann hatte auch Mainz mal Chancen, aber ey, du willst ja gegen Union nicht 0-1 zurücklegen, aber 0-2 ist halt noch viel unzufriedenstellender. Aber ich finde schon, also vom Ansatz her hätte es schon funktionieren können. Ich fand, es war nicht eindeutig klar und ich war dagegen überrascht, wie gut Aronson, Kral und Laiduni, wenn du mir vorher gesagt hättest, das ist die Dreierreihe Mittelfeld, hätte ich gesagt, na mal gucken, wie sehr die Union Fußball spielen können. Und jetzt sehen wir ja krass, Union Fußball kriegst du anscheinend so eingeimpft, das geht dann schon.
Ich würde an der Stelle behaupten, es ist scheißegal, ob du gegen Union 1 oder 2-0 zurückliegst, weil Union Berlin hat seit 58 Spielen, die sie in Führung waren, nicht mehr verloren. 42 Siege, 16 Remis. Also an dem Punkt ist auch egal, ob es ein oder zwei.
Ey, das sind halt José Mourinho-Statistiken. Urs Fischer ist echt der deutsche José Mourinho. Die verlieren zu Hause nicht mehr. Sie verlieren nicht mehr, wenn sie führen. Also wenn er sich jetzt bald in den Wäschekorb ins Stadion schmuggelt, irgendwie im Berliner Olympiastadion, dann hat er die José Mourinho oder José Mourinho-Checklist durch. Wir müssen aber, glaube ich, noch kurz Frederik Rönne loben, oder? Ist jetzt nicht so schlecht, 2 Strafstöße zu halten.
Ich möchte Frederik Rönne loben, weil er ein toller Fußballer ist.
Ja.
Also ein toller Torwart ist. Ja. Aber die zwei Strafstöße von New York, wenn du in der richtigen Ecke bist, hältst du die. Also das war Glück, oder vielleicht hat das ausgeguckt, dann Lob an Rönne, dass er die richtige Ecke erahnt hat. Aber also der eine war zumindest noch halbwegs in die Ecke flach und schwach, der erste. Und der zweite war ja, also
der zweite halblinks, war krass. Also wenn
halblinks flach und ohne Power. Also wie kannst du denn, das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesliga, dass jemand 2 Strafstöße in einem Spiel verschossen hat.
Ach, ehrlich?
Ja, krass. Das ist das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte. Wie kannst du denn einen Strafstoß so schlecht verschießen, dann dahin gehen und denken, ich schlenz den wieder flach halblinks?
Ja, genau. Also ich dachte, als er zum zweiten Mal angetreten ist, dachte ich, okay, das wird jetzt so wie Chloe Kelly gegen Nigeria mit 117 km/h in den linken oberen Winkel.
Ja, genau, das dachte ich auch. Der geht jetzt dahin und donnert den. Und wenn er gegen die Latte donnert, ja, ist okay. Ist halt scheiße gelaufen, hast du Scheiße am Schuh, Tag läuft nicht gut, Pech gehabt. Aber du kannst doch nicht dasselbe noch schlechter nochmal machen.
Ja, das war tatsächlich richtig schlecht, ja.
Ja, bitter. Und er hat ja generell auch sonst keinen guten Tag gehabt. Also wir haben ja vorher schon, du hast gesagt, hättest ihm gewünscht, dass er viele, viele hohe Bälle ablegt. Von, keine Ahnung, ich glaube, es waren 13 Kopfballduellen, hat er 3 gewonnen.
Ja.
Also es hat auch einfach, also er hat auch einfach individuell nicht gut funktioniert.
Ja, das stimmt. Ich meine, er hatte auch Pech bei dem Lattenkopfball, das gehört auch mit dazu. Also der war schon ganz gut. Und Aschorg hat halt immer noch dieses Problem, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen, der verliert halt oft durch unsaubere Ballannahmen den Ball. Und ich hatte an einem Punkt im Spiel das Gefühl, das war in der ersten Hälfte, da hatte Mainz so 2 Angriffe, die hätten was werden können. Und das war quasi so zum ersten Mal, boah, ey, jetzt sind wir endlich mal im Angriffsdrittel und jetzt komm, jetzt gib mal was. Und beide Mal war es so, dass halt einfach Aschorg der Ball versprungen ist und dann war der Ball wieder weg und dann mussten alle wieder nach hinten laufen. Und ich kann es mir nur einbilden, aber ich hatte das Gefühl, also in den nächsten 10 Minuten hat dem keiner mehr einen Pass flach in den Fuß gespielt. Ich habe zumindest keinen mehr gesehen. Kann Zufall gewesen sein, aber das ist halt ein Problem. Aber warum du einen Onisivo und einen Lee nicht gesehen hast in dem Spiel, erklärt es trotzdem nicht. Auch ein Anton Stach, also rein theoretisch, also ich nochmal, dass Aronson, Kral und Laiduni dieses Mittelfeld so dominieren, das muss nicht so sein, selbst wenn die bei Union spielen.
Zumal der Aronson häufig auch nach vorne rausgegangen ist. Also man hat es ja, also es war nominell schon eher dieses bekannte 5-3-2, 3-5-2. Aber Aronson ist ja viel links auch nach auf den Flügel gezogen, hat sehr viel Flügelläufe gehabt, quasi so ein bisschen ausgleichend zu Fofana. Wie das, Union hat es vor 2-3 Jahren, als sie umgestellt haben von, die haben ja früher 3-4-3 gespielt. Und dann ist Andrich zu Leverkusen gegangen und Khedira gekommen und dann sind sie auf dieses 3-5-2 gegangen. Da haben sie mit Ingwarzen, witzig, weil er auch dann zu Mainz gegangen ist, viel und diese Pendelrolle.
Die Elfmeter geschossen hat.
Und die Elfmeter geschossen hat. Viel diese Pendelrolle gespielt hat bei Union. Und das hat Aaronson jetzt wieder gemacht. Das heißt, sie haben ja wirklich teilweise wirklich einfach nur gegen Kran und Leiduni im Mittelfeld gespielt und trotzdem verloren. Ja, das war jetzt nicht mal, also sonst hätte ich gesagt, okay, das sind halt 3-2, vielleicht haben sie einfach mit der Überzahl wirklich viel gemacht, aber haben sie ja nicht. Also.
Und man muss aber sagen, Aaronson, also ist jetzt nur ein Spiel, was ich von ihm über 90 Minuten gesehen habe, aber krasser Zocker. Ich fand auch, dass der zusammen mit Roussillon eine ganz gute Chemie hatte. Es gab da die eine Szene, da ist er nach innen gezogen, hat gewartet, bis Roussillon hinterlaufen ist und hat dann mit der Hacke auf ihn gelegt. Das war einfach sehr schön gemacht. Manchmal stand er ihm auch ein bisschen im Weg, hatte ich das Gefühl. Also der hat sich noch nicht dran gewöhnt, dass, also Roussillon läuft ja immer nur die Linie. Also der will ja gar nicht in den Halbraum oder so, sondern Linie runter und dann biegt er irgendwann an der Grundlinie ab. Also er folgt quasi der Linie. So wie am Flughafen. Aber das könnte ein ganz gutes Duo werden. Das hat mir gut gefallen.
Was ich bei Mainz lobend erwähnen möchte, den hat man nämlich dafür, dass er erst eingewechselt wurde, sehr viel gesehen, war Brian Gruder. Hat schon eine geile Vorbereitung gespielt, ist Talent von Mainz, hat eine geile Vorbereitung gespielt, ist auch erster Offensiveinwechsler jetzt scheinbar in den Halbräumen. Hat mir in der Vorbereitung sehr, sehr gut gefallen, ein cooles Spiel gemacht. Hat es wirklich geschafft, 2-3 Mal mit dem Ball auf die Flügel wegzuziehen und hätte er Verstärkung gehabt, wäre da vielleicht ein Angriff draus geworden, aber es ist ja einmal ein Elfmeter draus geworden. Also genau, er hat ja viel rausgeholt für die Möglichkeiten, die er hatte. Das hat mir gut gefallen und ich glaube sogar, vielleicht ist er nächste Woche spätestens dann am dritten Spieltag vielleicht sogar ein Startelf-Kandidat, wenn er so weitermacht, weil er echt richtig guten Weg ist und Mainz hat da echt auch mit Viper und so ja sehr, sehr coole Talente in der Hinterhand. Und auch bei New York, so, Ajork hat ja auch schon zu Ende der letzten Saison nicht gut gespielt, muss man ja schon sagen. Also es ist ja ist ein andauernder Trend und wenn die weiter so spielen, dann spielen da halt vielleicht bald, boah, ich kenne keinen Dritten, der da gerade spielen könnte, Shabani, Kuya und Viper oder so.
Ja, ich glaube, ganz so krass wird es nicht kommen. Ich glaube, dass Bo Svensson die langsam aufbaut. Aber ja, Gruder ist mir auch aufgefallen. Und bei Viper haben wir es in der letzten Saison ja schon gesehen. Mal gucken. Das nächste Spiel für Mainz 05 ist ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Danach wird man nach Bremen reisen. Und für den ersten FC Union geht es jetzt dann ans Bölle zu Darmstadt 98, bevor man zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig spielt. Und dann werden wir doch mal sehen. Also ihr alle wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sie 1-0 führen, entweder Lautstärke aufdrehen und genießen, wenn ihr Union-Fans seid oder wenn ihr zum gegnerischen Team die Daumen haltet, dann könnt ihr eigentlich auch ausmachen. Dann könnt ihr euch einfach nochmal dieses Segment hier anhören und euch sagen, anderen ging es auch schon so. Jetzt wollen wir sprechen über den VfL Wolfsburg und den ersten FC Heidenheim. Schon nach 6 Minuten lag der FCH bei seinem Debüt in der ersten Liga zurück. Nach 27 Minuten dann sogar doppelt. Also wir haben wieder eine relativ schnelle 0-2 Führung beziehungsweise einen Rückstand aus Sicht des Gastteams. Zweimal hat der VfL über den rechten Flügel angegriffen, zweimal dann nach innen gespielt, zweimal getroffen, beide Male durch Jonas Wind. Danach gibt es noch Chancen allerdings für beide Teams. Gerade in der zweiten Hälfte ist es dann wesentlich besser. Ich glaube, Frank Schmidt hat danach gesagt, dass er die zweite Hälfte, mit der zweiten Hälfte bin ich fast komplett zufrieden. Und wer Frank Schmidt ein bisschen kennt, weiß, das ist dann schon eigentlich relativ nah an einem großen Lob. Also dann war es ausgeglichener, aber am Ende bleibt es eben bei diesem 2-0. Ist jetzt auch eins der Spiele, wo du die Zusammenfassung gesehen hast. Deswegen sag mir doch mal, was ist dir denn da so aufgefallen? Und dann kann ich es ja auffüllen.
Die Zusammenfassung hat leider relativ wenig vom Spiel gezeigt. Bei den Toren ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass Heidenheim extreme Probleme hatte, in der Mitte kompakt zu stehen. Wir hatten das Thema jetzt vorher mehrfach bei Dreierketten. Heidenheim spielt eine Viererkette, aber es hat trotzdem wenig funktioniert. Gerade Patrick Meinke hatte wirklich, wirklich extreme Probleme, der eigentlich der Leitwolf so hinten drin ist, Jonas Wind im Zaum zu halten und sich da kompakt miteinander zu verschieben. Aber man hat sich doch immer wieder, die Außenverteidiger haben sich so ein bisschen hin und her rausziehen lassen, vor allem von Czerny, der da wirklich viel Aktion gemacht hat rechts, hat Föhrenbach sich immer wieder so ein bisschen rausziehen lassen, Siersleben musste nachrutschen und dann kam der Rest nicht hinterher. Hat vielleicht auch so ein bisschen dran gelegen, dass man wirklich sehr offensiv begonnen hat, hatte ich das Gefühl. Also ich kann mich in der Vorbereitung einmal dran erinnern, dass man gespielt hat mit Pieriger und Dovedan auf der Doppel-8. Das war wild in der Vorbereitung. Aber normalerweise hat man immer ein 4-3-3 gespielt. In dem Fall jetzt mit einem 4-1-3-2, also quasi vier Angreifern, und es sind ja wirklich vier Angreifer. Also links hat Pick statt Beste gespielt, aber man hat dann zentral zwei Stürmer mit Kleindienst und Pieringer, und Ehren Dingchi ist ja sogar auch ein gelernter Mittelstürmer, der halt rechts außen spielt, im 4-3-3 auch rechts außen gespielt hätte. Aber dann hast du mit vier eigentlich Angreifern gespielt, und dann ist Beck ja auch noch eher ein Offensiver. Da wundert es mich auch nicht, dass, und wir hatten es auch schon vorher Thema, neben dem Sechser halt immer wieder Räume entstehen und es dann nicht schaffen, da die Räume zu schließen. Und dann ist Wolfsburg halt auch einfach sehr, sehr gut darin, mit Swanberg, mit Maier, also Maier jetzt auch, aber halt auch mit anderen Spielern, Gerhard, der da die letzten Spiele viel gespielt hat, in diese Räume zu stoßen, zu unterstützen. Baku überläuft gerne, läuft auch gerne innen, unterläuft gerne innen in die Halbräume und gibt dann seinem Außen auf dem Flügel Räume. Also dieses klassische Wolfsburg-Spiel, ich besetze die Halbräume, starte von da nach außen und greife über den Flügel an, was Wolfsburg ja viel macht, wurde davon befeuert, dass Heidenheim halt so offensiv gespielt hat und nur mit einem Sechser hinten drin, der alles alleine machen muss, hinter vielen Offensiven, und war vielleicht nicht die beste Idee.
Ja, ich meine, ich hatte das Gefühl, dass es da um Geschwindigkeit ging, weil Dingchi ist natürlich ein schneller Spieler und Wolfsburg hat eben auch das Tempo über die Außen, auch wenn man sagen muss, dass bei Wolfsburg auch viele Unbekannten im Kader stehen, also jetzt natürlich nicht für Frank Schmidt und Heidenheim, die haben sich vorbereitet, aber Maier ist ja erst jetzt ein paar Tage da, der hätte eigentlich auch gar nicht spielen sollen, aber Maxi Arnold war unpässlich, deswegen wurde er gleich reingeworfen, Czerny hat gespielt. Das heißt, man hatte da dann schon mit Cesiger dann hinten drin noch in der Innenverteidigung und Mähle, der diesmal als Linksverteidiger gespielt hat. Der war im Pokal, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem rechten Flügel und vor allem auch rechts außen.
Wobei ganz kurz dazu, das war ja absehbar, weil ja der andere Linksverteidiger, den man geholt hat, Rogerio, noch gesperrt ist aus seiner alten Liga.
Ja, genau. Der hat eine Sperre von Sassuolo, glaube ich, noch mitgebracht. Aber deswegen. Also das war, glaube ich, der Gedanke, dass du Geschwindigkeit hast und so weiter. Aber es ist halt wirklich krass, dass genau das, was Wolfsburg auszeichnet, dann halt auch zu den Toren geführt hat, nämlich diese tiefen Läufe. Also einmal war es Swanberg, der nicht aufgenommen wurde. Einmal war es Baku, der eben eingerückt war und dann auf den Flügel rausgespielt hat. Beide Male war es einfach, ja, da war einfach niemand da. Und einer aus der Innenverteidigung musste rausrücken. Das war sehr einfach. Plus, man muss auch sagen, beim 1-0, Müller kann den Ball auch festhalten. Das ist dann schon auch eher ein Torhüterfehler, was natürlich ein undankbarer Start ist. Und dennoch, und also es ist noch fast das 3-0 gefallen. Also so ehrlich muss man sein. Und es hatte auch Wolfsburg hinten raus noch einige Chancen. Aber dennoch hat man auch wieder so ein Phänomen gesehen, was es auch in der letzten Saison schon öfter gab. Wenn Wolfsburg dann mal führt, dann ist es das Anti-Union. Dann kann nämlich alles passieren. Dann kann es sein, dass man das gewinnt. Es kann auch sogar sein, dass man das hoch gewinnt. Aber kann auch sein, dass man hier das 2-1 und das 2-2 kassiert. Und ich meine, Heidenheim hatte ja noch den Pfostenschuss. Oder nee, der ging knapp am Pfosten vorbei. Das war nach einer Ecke. Sehr, sehr gute Chance. Und hatte noch 2-3 andere Chancen. Die hat man halt bloß nicht genutzt. Das habe ich ehrlicherweise nicht so ganz nachvollziehen können, warum das bei Wolfsburg wieder so war. Vielleicht hat es mit dem Saisonzeitpunkt zu tun, vielleicht mit den Wechseln, die man dann machen musste. Aber also da gibt es noch Potenzial.
Mir hat auch so ein bisschen bei Heidenheim, wenn man mal den Ball hatte, auch dann wiederum so ein bisschen der Mut gefehlt. Weil also gerade wenn du mit vier Stürmern spielst und dann möchtest du ja auch, also das ist dann ja auch niemand, okay, Pick so ein bisschen, der dann den Flügel bespielt, aber der letzte soll ja viel rechts gespielt, weil links halt Beste gesetzt war. Da hat Pick dann, ist glaube ich auch Rechtsfuß, oder? Ist Pick Rechtsfuß? Ja. Ich glaube, ist Rechtsfuß. Viel auf den Flügel rausgearbeitet. Das hat er jetzt halt auch wieder nicht gemacht, weil er als Rechtsfuß natürlich eher in Richtung Zentrum arbeitet. Da hat man es nicht ganz so gut geschafft, dann mit einem Manon Busch, der sich früh verletzt hat, aber auch dann, wie heißt der da reingekommen ist? Traoré. Da dann die Flügel so richtig zu bespielen und so richtig Offensivpower reinzubringen. In der zweiten Halbzeit wurde das dann besser, hatte ich das Gefühl. Also vor allem Traoré rechtzeitig hat es immer so ein bisschen besser nach vorne gekommen und hat da so ein bisschen sich mit Dingchi ganz gut verstanden und die Räume gefunden. Was man so halt in den Highlights gesehen hat, muss ich auch wieder dazu sagen, ich sehe nur, was gut gelaufen ist quasi in dem Fall. Aber da hat man in der ersten Halbzeit halt nichts von gesehen und auch die 1-2 Angriffe von Heidenheim, die man in der ersten Halbzeit gesehen hat, waren halt nicht so. Und das fand ich gut, dass es später funktioniert hat. Aber da muss man sich auch mehr drauf besinnen. Was waren die Stärken, die Heidenheim zu diesem Aufstieg gebracht haben? Es ist immer schwierig. Ich habe vor der Saison war so ein bisschen die Diskussion, okay, ist jetzt Heidenheim die Mannschaft, die eher in der Liga bleibt, oder Darmstadt? Und dann war die Aussage, ich habe getippt, dass Heidenheim eher in der Liga bleibt, weil sie sich wirklich gut verstärkt haben. Aber sie sind nicht in ihr Spiel gekommen. Darmstadt jetzt wiederum heute, reden wir später noch genauer drin. Die haben ihr Spiel schon sehr gut gespielt. Es hat sehr gut funktioniert, was sie so machen. Und die haben sich nicht krass verstärkt. Die haben sogar mit Tietzen und Pfeiffer noch zwei Stammspieler verloren. Aber sie haben ihr Spiel weitergemacht und sind ihren Weg gegangen und das hat funktioniert. Bei Heidenheim habe ich das noch nicht gesehen. Also in der zweiten Halbzeit dann so ein bisschen, aber da hoffe ich, dass sie es in den nächsten Wochen schaffen, noch mehr in ihr Spiel zu kommen und dann vielleicht halt auch damit in der Bundesliga zu dominieren und nicht mit irgendwas, was sie nicht sind.
Ja, und sie müssen vor allem ein bisschen mehr bei sich bleiben. Also das hast du dann sehr wahrscheinlich nicht gesehen, weil das waren halt definitiv keine Highlight-Szenen. Aber Heidenheim hatte vor allem in der ersten Hälfte mehrere Möglichkeiten zu kontern oder zu verlagern. Und jedes Mal hat der jeweilige Spieler abgebrochen. Also es gab einmal Kleindienst, der hätte einfach aufs Tor zugehen können und da hätte was draus entstehen können. Und er bricht quasi richtig ab und läuft dann so horizontal und wartet, bis jemand kommt. Und bis dahin sind halt irgendwie 7 Wolfsburger an ihm vorbeigelaufen und dann standen sie halt wieder alle gegen den Ball. Also war völlig, der Wald ist quasi an ihm vorbeigezogen, während er abgebrochen hat. Und Maloney hatte auch mal einmal die Möglichkeit, so eine richtig schöne Verlagerung auf den Flügel zu spielen. Und du hast doch gesehen, er wollte den Ball spielen und hat dann aber doch, ich schiebe ihn nochmal zum Innenverteidiger zurück. Also da war, glaube ich, so ein bisschen, vielleicht auch, weil man eben schon dann 0-2 zurücklag oder 0-1 war es bei der einen Szene, so ein bisschen Vorsicht mit dabei. Das wurde dann besser. Ich hatte auch das Gefühl, dass das auch daran lag, dass, also Sessa hat mir gut gefallen. Und ich fand, dass Ehren Dingschi kein gutes Spiel gemacht hat. Der hatte insgesamt 16 Pässe, eine 44-prozentige Passquote mit dabei. Also ich glaube, es ist nicht ungerecht, wenn ich sage, er war nicht so gut ins Spiel eingebunden. Und das war dann auf jeden Fall besser. Hatte ein bisschen auch mit der Passivität von Wolfsburg zu tun in der zweiten Hälfte. Aber ja, also ich glaube, das war bei Darmstadt heute besser. Aber Heidenheim hatte seine Gelegenheiten. Also wenn diese Chance da reingeht zum 1-2 nach Ecke, die eigentlich auch relativ schön rausgespielt war, das ist, glaube ich, das, was es so ärgerlich macht und worüber sich auch Frank Schmidt geärgert hat. In der zweiten Hälfte hast du gesehen, man ist so halbwegs auf Augenhöhe und erste Hälfte war halt einfach in einzelnen Situationen zu schlecht. Was man festhalten kann, ist, beide sind wieder unglaublich viel gelaufen, 123 Kilometer beide Teams. Auch Wolfsburg hat da sehr, sehr viel gemacht. Maier hat ein gutes Spiel gemacht, der ist immer wieder so an seinem Gegenspieler mit Tempo vorbeigegangen, obwohl er gar nicht so krass schnell im Antritt ist, also ich habe es nicht ganz verstanden, aber er hat dadurch immer wieder Bewegung reingebracht. Mähle war fehlerfrei eigentlich, ich glaube, der hat irgendwie 2 Fehlpässe oder so gespielt und war überall immer zu finden. Baku hat ein gutes Spiel gemacht, hat mit Czerny zusammen einen sehr offensiven, guten rechten Flügel gebildet, allerdings auch über den Flügel waren sie attackierbar, das ist quasi der Alfonso Davis des VfL Wolfsburg. Ich glaube, das hat man auch in der Highlight-Zusammenfassung gesehen. Ich habe dich gerade zucken sehen, als ich den Namen Baku genannt habe.
Ja, das Ding ist, ich bin kein Fan von Baku als Rechtsverteidiger. Das hat auch so ein bisschen in Anführungszeichen historische Gründe, wie dieser ganze Baku als Rechtsverteidiger-Hype überhaupt entstanden ist. Der war ja ursprünglich bei Mainz, ist ja eigentlich ZM gewesen. Und wurde dann aus Personalnotgründen zum Rechtsverteidiger umgeschult. Wolfsburg hat mit William und, wie hieß der zweite, Kevin Babu, zwei verletzte Rechtsverteidiger gehabt und hat jemanden gesucht, der jetzt ein Quickfix für Rechtsverteidiger ist und dann wieder ins Zentrum rücken kann. Dafür ist er gekommen und dann hat Olli Glasner damals, er war total unzufrieden mit Baku rechts hinten, dann war Babu wieder fit, Babu hat hinten gespielt und Baku vorne, rechts außen. Und die sind dann sehr stark eingerückt im 4-2-3-1, sehr enge Außen gespielt. Und da ist Baku explodiert und plötzlich haben alle davon geredet, dass Baku ein guter Rechtsverteidiger sei. Und es war ja noch nie. Und Kovac ist auch sehr unzufrieden mit ihm gewesen. Hat letzte Saison mehrfach versucht, Kilian Fischer einzubauen rechts hinten, obwohl der ja offensichtlich noch nicht weit genug war eigentlich. Und man hat ja jetzt mit Mähle auch einen wirklich teuren neuen Rechtsverteidiger geholt, der da dann langfristig spielen wird. Also wenn Rogerio wieder fit ist, gehe ich davon aus, dass Mähle halt rechts spielt und Baku dann irgendwo weiter vorne, vielleicht wieder im Zentrum, diese überlaufende Rolle ist ja seins eigentlich, da wieder vielleicht seine Spielzeit finden wird. Aber man hat da ja jetzt wieder einen teuren Rechtsverteidiger geholt und es ist nicht überraschend, dass der defensiv anfällig ist. Also Kleiner Rant in die Richtung, tut mir leid.
Ja, du, alles gut. Es ist ja auch alles wahr. Gleichzeitig muss man festhalten, das Mittelfeld von Wolfsburg ist schon auch echt ein Knaller, weil, also Arnold ist ausgefallen, du hast es nicht so wirklich gemerkt. Zwornberg hat ein super Spiel gemacht. Zwornberg war so eigentlich mit der beste Wolfsburger, fand ich. 4 Schüsse, 3 Torschussvorlagen, 3 gewonnene Dribblings. Also der hat sehr, sehr viele gute Dinge gemacht. Und Jonas Wind hat die beiden Tore gemacht. Ehrlicherweise muss ich sagen, ansonsten, ich kannte quasi das Ergebnis und dass Wind die Tore gemacht hat, aber hatte vom Spiel noch nichts gesehen. Dann dachte ich mir, geil, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt geht's richtig ab bei ihm. Ich kann mich neben den Toren an keine Aktion von ihm erinnern. Leider.
Ich auch nicht. Also ich hab extra geguckt, es gibt in den Highlights, die ich gesehen habe, keine einzige Jonas Wind-Aktion, die nicht seine 2 Tore sind.
Ja.
Also das wollte ich auch nochmal ansprechen, dass ich irgendwie bei ihm, Wind ist eigentlich, kam der als mitspielender Stürmer, aber irgendwie ist er plötzlich so ein bisschen zum Goalgetter geworden und macht wenig anderes, ein bisschen komisch.
Ja, aber gut, ich meine, es ist sehr früh in der Saison, da kann sich bei Wolfsburg auch noch was zu tun. Im Forum hat Wolf noch einige Dinge geschrieben, sehr lange Analyse, aber unter anderem hat er da auch noch das Anlaufen angesprochen, das stimmt, ist mir auch aufgefallen. Da gab es manchmal so Phasen, sagen wir es so, es sind nicht alle im gleichen Tempo mit dem gleichen Plan angelaufen, auch da kamen ein paar Kilometer von den 123. Deswegen, da gab es manchmal krasse Löcher, in die dann Heidenheim auch reinspielen konnte. Es war allerdings jetzt nie so wild, weil in der letzten Kette standen sie immer super. Da kann ich mich bei Wolfsburg jetzt an wenig Fehler erinnern. Es geht jetzt dann weiter für den VfL beim 1. FC Köln und dann reist man nach Hoffenheim. Und für den 1. FC Heidenheim wartet jetzt dann zu Hause die Heimpremiere gegen die TSG aus Hoffenheim, bevor man dann nach Dortmund reisen wird. Das sind die nächsten beiden Partien. Für die Heidenheimer. Und damit sind wir so beim Spitzenspiel, glaube ich, dieses Spieltags angelangt, zumindest was eben auch so die Erwartungen an das Spiel angingen. Leverkusen gegen Rasenballsport Leipzig ist die nächste Partie, die wir besprechen wollen. Und wenn sich so zwei vermeintliche, zumindest Spitzenteams, früh in der Saison treffen, dann hält das Spiel ja nicht immer, was das Papier verspricht, aber hier war es anders. Teilweise war es richtig rasant. Frimpong und Tah bringen Leverkusen in der 24. und 35. Minute in Führung. Daniel Olmo kann dann nach Ecke wenigen Minuten später auf 1:2 verkürzen. Florian Wirtz erhöht in der zweiten Hälfte auf 3:1, aber Openda kann nach einem Freistoß verkürzen, steht kurz darauf alleine vor dem Tor, aber trifft erst nur sein Standbein und dann den Pfosten. Man mag sich nicht ausmalen, was los gewesen wäre in Internet-Deutschland, wenn das Timo Werner passiert wäre. Das aber nur mal on a side note. So endet dieses Spiel nämlich mit 3:2 für Leverkusen. Du hast dir das Spiel über die volle Spielzeit gegeben, weil es sich auch gottverdammt nochmal gelohnt hat. Es war ein schönes Spiel, oder?
Es war ein sehr geiles Fußballspiel, jetzt mal abgesehen davon, welche Vereine da gespielt haben. Aber also sportlich wirklich, wirklich sehr, sehr toll. Hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast jetzt gerade angesprochen, Openda hat sich den eigenen Fuß angeschossen, hat Wirtz auch gemacht und bei ihm ist er halt oben im Winkel gelandet, im hohen Bogen. Also wenn das andersrum ausgeht, dann geht das Spiel halt 2-3 aus und das kann auch keiner meckern. Mhm. Das ist wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames, auch taktisch super spannendes Fußballspiel war. Würde ich einsteigen bei Leverkusen. Fand ich super, super spannend. Es ist nicht unnormal, dass man asymmetrisch spielt, vor allem, wenn man Frimpong hat. Aber Frimpong im eigenen Ballbesitz immer auf letzter Kette gestanden, also immer auf höher Abwehrkette des Gegners gestanden. Und Jonas Hofmann ist dann, der Nationalmannschaft Wingback gespielt hat, wir erinnern uns, ist häufig in diese Räume gegangen, hat die Bälle genommen, hat die Bälle verteilt, daraus so ein bisschen Spielmacher-Aufbauspiel gespielt. Das war sehr, sehr cool. Also das habe ich selten so gesehen. Freiburg macht es manchmal in die Richtung, aber Günther steht nie so hoch, wenn Grifo abkippt. Dass man wirklich einfach den nominellen Außenverteidiger wirklich auf die letzte Kette, das war ganz, ganz lange Zeit, weil Bonifacio auch viel abgekippt ist, mit seinem Tempo viel beweglich zwischendrin war häufig Frimpong einfach der höchste Spieler von Leverkusen. Es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Es hat gut funktioniert. Man hat da Leipzig gut hinten reingedrückt bekommen, ist ja auch mit den Angriffen über rechts anfangs wirklich sehr, sehr gut gestartet. Leipzig hat sich dann sortiert, hat es so ein bisschen aufgefangen. War taktisch sehr, sehr spannend, dass sie sich wirklich explizit in der Arbeit gegen den Ball darauf so ein bisschen angepasst haben, dass die halt so spielen, wie sie spielen. Und dann sind sie aber in den Kontern mit Openda auch wieder viel links raus, um halt dann in diese Lücken reinzugehen, die da dann halt dadurch entstehen, dass du einen Frimpong hoch hast, mit Hofmann ist sehr viel unterwegs immer, aber nicht super schnell. da dann den dazu hast und dann mit Kosunu ein Spieler dahinter, der ist ein toller Fußballer. Ich mag den mochte ihn in Belgien sehr, sehr gern und habe sehr viel von ihm gehalten. Aber bei Leverkusen hat er noch seine Probleme. Vor allem auch wieder in der Beweglichkeit. Da dann so richtig mitzukommen mit so einem Sprinter wie Openda, also ist man da schon 2-3 Mal links ordentlich in die Tiefe gekommen. Also es war taktisch wirklich, also.
Aber fandst du wirklich, dass Leipzig da sich so gut drauf eingestellt hat? Weil ich fand das nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass Leipzig dadurch, dass Leverkusen so wie so ein Gel-Spielzeug war, was dir immer so zwischen den Fingern flutscht, so waren ja eigentlich viele der Offensivspieler. Also Boniface war nicht klarer Mittelstürmer, Wirtz macht ja sowieso immer, was er will in den Zwischenräumen. Dann Hofmann hast du ja gerade schon angesprochen, der hat eine ganz besondere Rolle gespielt. Und auf der Seite lauerte immer auf der einen Seite Frimpong auf den tiefen Pass und dann war der durch und auf der anderen Seite Grimaldo und der aber eher so ein bisschen eingerückt. Also es war auch alles so relativ schmal. Und ich hatte eigentlich zu keiner Phase im Spiel das Gefühl, Leipzig ist damit zurechtgekommen. Es hat immer wieder, gab es Abstimmungsprobleme, es gab seltsame, also Willi Orban zum Beispiel, der ja eigentlich so quasi der Anker hätte sein können in der Verteidigung, der hat sich nicht nur, ich glaube beim 0-1 oder so, da hat er sich auch ein bisschen zu naiv auf den Boden, ist er auf den Boden gegangen, auch in der 86. Minute gegen Boniface sah er nicht so gut aus. Aber ich hatte das Gefühl eben, die hatten nicht so den Zugriff und Schlager und Seiwald, die dann die Aufgabe gehabt haben, da irgendwie da zu sein, wenn einer von denen mal wieder so zwischen den Ketten auftaucht und sich aufdreht, die waren auch nicht immer da.
Ja, jein. Ich würde dir zustimmen dahingehend, dass vieles nicht so funktioniert hat. Aber ich finde, man hat schon gesehen, wie Leverkusen sich darauf angepasst hat, wie Leipzig sich darauf angepasst hat und zumindest so ein bisschen diesen rein taktischen Vorteil von dem, was Leverkusen gemacht hat, weggenommen hat. Es sind halt trotzdem noch überragende Spieler, die dann vieles trotzdem gemacht haben. Gerade Florian Wirtz ist ja, also du kannst dich auf Florian Wirtz taktisch so gut einstellen, wie du willst. Das ist Florian Wirtz. Also ähnlich wie ein Musiala bei Bayern oder so. So Spieler kriegst du halt einfach nicht. Oder ein Thomas Müller, wir hatten das Thema vorher auch so Spieler kriegst du halt einfach nicht so komplett eingefangen. Und Jonas Hofmann in aktueller Form ist dann halt auch wieder so ein Spieler. Also gerade in dieser Rolle, die er hat, ist halt seine Paraderolle. Da ist er richtig stark drin. Ist ja sogar gelernter Zehner oder Achter, glaube ich sogar, hat er früher gespielt und ist dann erst auf den Flügel raus, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ja sein Spiel eigentlich. Und klar kannst du das nicht 100% auffangen, aber ich fand, Leipzig hat es schon geschafft, sich so ein bisschen dagegen zu stemmen. Ich glaube, Olmo hat dann viel mit nach linksseitig zurück verschoben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, genau. Um dann das so ein bisschen mit abzufangen, der ja sonst eigentlich sehr zentral geblieben ist, gerade am Anfang. Und da hat man sich schon, also ich finde, man hat sich verändert und es hat es verbessert. Aber wie du sagst, natürlich, es hat nicht komplett funktioniert. Und dann hat man halt auch wirklich, du hast gerade Willi Orban angesprochen, auch Seiwald, finde ich, hat keine gute Partie gemacht. Nee. David Raum, defensiv sowieso immer schwierig. Und auch Simakon hat in der Mitte auch kein gutes Spiel gemacht. Und dann kannst du taktisch halt auch so gut einstellen, wenn du willst. Dann ist halt auch einfach die Qualität zu krass. Und ich muss dazu sagen, Boniface hat mich, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, hat mich sehr überrascht. Ich kenne ihn auch schon. Der Spieler kam ja auch von Union wie Leinen. Mhm. Also wirklich, wie fluide er immer wieder auch in die Tiefe gekommen ist, glaube ich. Das war bei Union so ein bisschen das Problem. Er hat es geschafft, vom Sturm in die Tiefe zu kommen und dem Ball entgegenzukommen. Aber diese gegenläufigen Bewegungen hat man bei Union immer so ein bisschen weniger gesehen. Das hat bei Leverkusen wirklich überragend funktioniert. Mhm. Und das hat mich auch sehr überrascht.
Also ich habe jetzt zugespielt bekommen ein Audio, wo er seinen eigenen Namen ausspricht, denn wir hatten in der Saisonvorschau die Boniface-Diskussion und es ist wohl Boniface eher, also so wie ein E und nicht wie ein Also Boniface, zumindest, aber das ist in erschreckend schlechter Qualität. Ich hätte gedacht, die DFL hätte da richtig gut aufgenommene O-Töne. Du lachst, weil du kanntest es anscheinend schon, ich kannte es noch nicht. Das ist ja, also gut, dann kann ich es mir auch weiter von HörerInnen einsprechen und schicken lassen. Das ist dann ähnlich. Aber ja, also Boniface auf jeden Fall sehr gut. Ich fand es auch, also die körperliche Präsenz von ihm ist halt krass. Dadurch ist er auch für lange Pässe anspielbar gewesen. Der ist auch immer mal wieder auf den Strafraum zugedribbelt, zentral, wo man eigentlich dachte, das geht jetzt gerade gar nicht, weil hat er nicht gerade den Ball noch mit dem Rücken zum Tor angenommen? Ach so, er hat sich einfach rumgedreht um Xaver Schlager. Moment, man darf sich um Xaver Schlager herumdrehen. Wie hat er das geschafft? Also das war verrückt und in der 86. wie er da Orban hat aussteigen lassen, das hätte eigentlich das 4:2 verdient gehabt. Bei Leipzig, als du das jetzt gerade gesagt hast, das stimmt schon mit der Rolle von Ulm und ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass sie irgendwann dann Schlager weiter nach vorne gezogen hatten im Ballbesitz. Ich weiß auch nicht, ob da quasi die vermeintliche Umstellung auch mit der Zeit zusammenfällt, wo dann Leipzig viel mehr den Ball hatte, weil Leverkusen hat ihn ja dann zeitweise auch den Ball überlassen und da war bei Leipzig, also da ist noch Verbesserungspotenzial da, weil da gab es immer wieder so Lücken im Pressing von Leverkusen. Sie haben sehr hoch gepresst, aber Boniface zum Beispiel, das ist mir richtig aufgefallen, der verliert manchmal den Sechser aus seinem Rücken, weil der blickt sich nicht so oft um. Das heißt, er hat ihn im Deckungsschatten und dann macht der Sechser 2 Schritte nach rechts und dann ist er auf einmal wieder anspielbar und Boniface hat es nicht mitbekommen, weil der ist so ballfixiert, hat so Bock, diesen Ball jetzt zu gewinnen und so weiter. Und normalerweise spielt Leipzig da dann rein und dann spielen sie auf den Achter oder auf den Flügel und dann decken die das richtig schön auf. Das haben die, glaube ich, 2-mal oder so gemacht. Also da waren noch so gewisse Sachen, glaube ich, bei Leipzig noch nicht da, die eigentlich da sein sollten. Und dennoch hätte ja dieses Spiel 3:3 ausgehen können. Was sagt uns das denn jetzt?
Dass Leipzig individuell auch einfach sehr, sehr stark ist. Also sie haben viel Qualität verloren, aber auch sehr viel Qualität nachgerüstet, würde ich behaupten. Zu dem Sechser-Thema oder zu dem zentralen Mittelfeld-Thema würde ich noch behaupten oder noch dazu ergänzen, dass die auch noch so ein bisschen in der Findungsphase sind. Haben zwar die komplette Vorbereitung zusammen gespielt, aber es ist eine Umstellung. Bisher war es so, dass ja Schlager den Sechser-Part gespielt hat. Schlager kam als Achter von Wolfsburg, eigentlich sehr ähnlich zu Leimer vom Spielertyp. Mhm. Und dann ist Leimer aber ja nicht zu Bayern, wie wir alle wissen, letzten Sommer. Und dann haben die sich zusammengefunden und Schlager ist in diese Sechserrolle reingerückt und Seiwald ist jetzt eigentlich ein klarer Sechser. Also das ist jemand, der hat bei Salzburg viel in der Raute hinten gespielt und schirmt ab. Und das ist eher so sein Spiel. Und Schlager soll jetzt wieder in diese offensive Rolle reingehen, die er bei Wolfsburg hatte, die Leimer gespielt hat bei Leipzig.
Ach, dann war das gar keine Umstellung, sondern der Plan, dass Schlager weiter nach vorne gegangen ist.
Ich würde behaupten, ja.
Das kann sein.
Also in der Vorbereitung war es bisher so.
Okay, gut. Dann muss ich mir hier rausstreichen aus meinen Notizen, dass es eine Umstellung gewesen ist.
Also ich würde behaupten, also es war eine Umstellung wahrscheinlich in dem Sinne, dass Marco Rose ihm gesagt hat, ey, mach mal, was du machen sollst.
Aber ja, das kann sein.
Ich würde behaupten, das war von Anfang an der Plan, dass halt Seiwald und Schlager sich noch nicht so richtig gefunden haben, sich auch noch nicht so 100% vertrauen in ihren Bewegungen. Ich hatte so ein bisschen in der ersten Halbzeit sehr erinnert an Goretzka und Kimmich, die halt beide so zurückbleiben wollten und sich nicht getraut haben, ihre Wege zu machen. Gerade ein Schlager, der bei Wolfsburg ein super geiler Balljäger war, wie ein Leimers ist. Mhm. Wirklich immer wieder, Wolfsburg unter Glasner hat immer wieder in die Mitte den Ball gelenkt, den Ball für einen Spieler in die Mitte gelenkt, damit Schlager draufhauen kann, den Ball erobert. Also war wirklich sehr, 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 sehr cool, wie Wolfsburg das gemacht hat. Und die Rolle hat Schlager bei Leipzig gar nicht mehr gespielt. Und da muss er jetzt erst wieder reinkommen. Und glaube, das wird jetzt auch noch 2-3 Spiele dauern, bis die sich da so richtig gefunden haben im Zentrum.
Ja, und dann dazu halt noch Xavi, wo du in einzelnen Aktionen schon gesehen hast, krasser Kicker. Aber manchmal hast du ihn auch nicht so viel gesehen. Und interessant finde ich, welche Rolle Henrichs jetzt einfach wieder spielt, seitdem Marco Rose da ist. Also das hat man in dem Spiel auch wieder gesehen. Der war zeitweise der wichtigste Offensivmann. Aber dann blieb es beim 3:2. Aber es war sehr unterhaltsam. Beide Teams haben Hausaufgaben mitbekommen. Beide Teams haben aber auch schon sich Dinge abhaken können, die ganz gut geklappt haben. Die Wechsel waren auch interessant. Also Rose hat dann noch umgestellt auf eine Fünferkette mit Carvalho, Campbell und Forsberg. Die kamen. Darauf hat dann Xabi Alonso wieder reagiert. Dann, das war dann die Zeit, wo Frimpong dann wirklich tiefer stehen musste. Und dann wurde er ja auch relativ schnell ausgewechselt. Genau, dann kam ja Arthur. Das war ja die Reaktion darauf. Also es war sehr interessant, als Robert Andrich auf dem Feld stand, wehte nochmal so ein kalter Robert Andrich-Wind durchs Stadion. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Tut ja in so sommerlichen Temperaturen auch gut. Also das war ein schönes Spiel. Das kann man wirklich so sagen. Und es hat in dem Fall den Sieger Leverkusen gefunden. Es geht jetzt dann weiter für Leverkusen in Gladbach und dann zu Hause gegen Darmstadt 98. Und RB Leipzig spielt jetzt dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart und dann an der alten Försterei beim 1. FC Union Berlin. Und wir machen weiter mit den nächsten beiden Teams und die trafen sich in Hoffenheim. Hoffenheim gegen den SC Freiburg ist die nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Und für Attila Salay ging die erste Saison mit Hoffenheim jetzt nicht optimal los. In der 39. Minute erzielt er mit einem Eigentor die Führung für Freiburg. Salay wiederum kann dann, also der Roland Salay, der von Freiburg, oder Salay, ich vergesse das immer, es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt
es Man spricht ihn Salay. Salay. Also und den, der Salay ist, spricht man Salay. Und den, der Salay geschrieben wird, spricht man Salay. Also ein SZ wird zu einem scharfen S im Ungarischen. Mhm. Und ein S spricht man wie ein SCH. Und durch das Doppel-L werden diese A's scheinbar zu O's. Also man spricht es Scholloy.
Scholloy. Gut, ich versuche mir das jetzt ein und alle für alle mal zu merken. Aber ich weiß noch, bei der Männer-EM, da habe ich sogar zum Teil Sprachnachrichten bekommen über Instagram, weil das die Leute getriggert hat. Es tut mir sehr leid, Leute. Also, Scholloy kann noch vor der Halbzeit erhöhen auf 2:0 und Gregoritsch muss eigentlich kurz nach der Pause zum 3:0 treffen, doch erst rettet Kabak vor der Linie und dann trifft er auf der anderen Seite zum 1:2, weshalb es noch eng wird mit dem Auswärtssieg für den SC. Am Ende bleibt es dann allerdings beim 2:1 und Matarazzo hat damit auch im 7. Spiel gegen Christian Streich nicht gewinnen können. Das ist eine bemerkenswerte Serie. Und beide haben danach in der Pressekonferenz, Nick, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, einen ganz netten Austausch zueinander gehabt, weil nämlich Christian Streich gesagt hat, boah, ey, auf Hoffenheim sich vorzubereiten, das war echt schwierig, weil die spielen so variabel und dann haben wir eine Trainingseinheit am Mittwoch gemacht, eine ganz lange Training, da dachte ich mir noch, oh, das waren bestimmt so viele Inhalte, das konnten die sich nicht alle merken und dann kommen die Jungs da raus und dann spielen die, boah, alles gut. Und dann sagt Matarazzo, ja, es ist witzig, weil bei uns war es genauso, ey, Freiburg so eine variable Mannschaft, wir mussten die, und ich hatte auch das Gefühl, ich hätte sie überfordert, aber eigentlich bin ich auch ganz zufrieden, weil es war ja wirklich ein enges Spiel. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, es war lange kein hochqualitatives Spiel, sagen wir es so. Die Mannschaften haben sich sehr viel ausgeglichen, obwohl man eigentlich sehr unterschiedlich gespielt hat. Also das muss man sagen, normalerweise Freiburg sehr gerne in eine Dreierkette gegangen gegen Hoffenheim. Mhm. Man hat auch viel spannende Sachen gemacht mit einem Kevin Schade als rechten Flügelverteidiger, der dann im Ballbesitz vorgeschoben ist, sodass man eine Viererkette hatte und so weiter. Da ganz viel schon ausprobiert als SC Freiburg. Und jetzt hat man sich doch irgendwie nach einer kompletten Vorbereitung, der man fast nur Dreierkette gespielt hat, überlegt, das ja, wir spielen jetzt einfach Viererkette.
Und sagen den Jungs aber, vielleicht stellen wir noch um. Das hat Christian Streich dann gesagt. Wir haben ihn halt dann gesagt, vielleicht stellen wir noch um.
Ja, das ist ja das Klasse. Also man hat klar gesehen quasi, dadurch, dass es war klar, dass Scholloy Startelf spielt, weil er in der Vorbereitung und auch im Pokal klar der beste Offensivspieler war. Aber dadurch, dass Doan nicht gespielt hat, hat man auch immer die Option gehabt, Scholler einfach nach rechts zu ziehen. Und dann kann man auch wieder flexibel sein und sagen, wir ziehen Grifo in die Doppel-8 in 3-5-2 oder wir ziehen Grifo raus, Hüller nach rechts in 3-4-3. Also man hat wirklich das Personal so gewählt oder Streicher das Personal so gewählt, dass er alles damit machen kann. Und ich glaube, das war auch einfach die Idee dahinter, wie Streicher gesagt hat, du möchtest versuchen, dein Spiel zu spielen in der Viererkette, dann hast du auch die doppelten Flügel. Also ich sag immer, also das hab ich, glaube ich, als letztes Mal hier war auch schon gesagt, Dreierkette schlägt Viererkette in der Breite. Dafür hat eine Viererkette immer doppelte Flügel und es ist einfacher, dann von der Breite in die Tiefe zu kommen. Mhm. Hat man bei Freiburg auch immer mal wieder gesehen. Gerade Scholloy. Aber Freiburg hat halt von Beginn weg klar gesagt, okay, wenn es nicht funktioniert, haben wir unsere Option, wo wir hingehen können. Und hat es aber nicht gebraucht bis relativ spät. Ich glaube, in der 65.
Achso, 85.
Ich glaube, da kamen die Wechsel, aber man hat vorher schon umgestellt.
Ah ja, stimmt, genau. Und dann hat er
vorher schon umgestellt.
Genau, stimmt. Dann hat er Gulde noch gebracht. Ja, richtig, stimmt.
Ja, also er hat schon ohne Personalwechsel umgestellt zwischendurch auf dieses 3-4-3, wie ich es erklärt habe, mit Scholler nach rechts raus und Kübler in die Innenverteidigung dazu. es hat es nicht so ganz stabilisiert und dann kam nochmal Gulde dazu und man hat Scholler wieder nach vorne gezogen.
Genau, das waren die besseren Momente von Marius Bülter und das war, glaube ich, dann auch der Grund, warum dann wieder drauf reagiert wurde. Ja, und wie hat dir das gefallen, was dann Freiburg aus diesen vielen Formationen heraus und so weiter gemacht hat? Weil, also ich kann Pellegrino Matarazzo verstehen, dass er sagt, irgendwie eigentlich gar nicht so schlecht dieses Spiel und hätte auch 2-2 ausgehen können. Aber man kann ja auch den Case dafür machen, dass Gregoric allein das 3-0 mehrfach hätte machen müssen. Ich glaube, der hatte am Ende 8 Schüsse.
Er hatte 3 Top-Chancen, wo man sagen kann, also in der Hinrunde letztes Jahr hätte Gregoric einen Dreierpack geschossen in der Form, die er da hatte. Mhm. Also wirklich viel, viel Hochqualitatives von ihm dabei.
Was ja dann also, doch für eine Überlegenheit von Freiburg sprechen würde.
Ja, also ich glaube bei Hoffenheim hat erstaunlich viel mitgespielt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Hoffenheim eher noch mehr in Richtung viel Konterfußball geht. Hoffenheim hat viel versucht auch zu machen, hat es nicht geschafft, die Top-Chancen zu kriegen. Und das ist was Freiburg seit Jahren schon sehr gut macht, dass man Torhütern, die gut auf der Linie sind, und normalerweise sind Freiburg-Torhüter gut auf der Linie, und das trifft auch auf Atubolo zu, nimmt man diesen Wackler in der vierten oder zweiten Minute oder so weg, wo er einen Fernschuss abprallen lässt, den Kramaric aus dem Abseits versenkt. Das muss man, war ein Schockmoment zu Beginn. Atubolu, neuer junger Torwart, erste Aktion, die hat direkt einen Patzer, der zum Gegentor führt. Sehr viel Glück, dass das Abseits es wegnimmt. Mhm. Aber danach Hoffenheim viele Fernschüsse gehabt, viele Kleinstchancen gehabt, die halt entweder geblockt wurden oder Atubolu hat sie halt rausgeräumt. Und das ist auch so ein bisschen Freiburger Mantra. Lass sie schießen, aber nicht aus gefährlichen Positionen. Und eher halt zu sagen, okay, gib dem halt den Fernschuss. Als halt zu sagen, ich will den Fernschuss blocken und öffne aber vielleicht das Dribbling in den Strafraum oder so. Und das hat sehr gut funktioniert. Und dadurch wirkte es so, als hätte Hoffenheim wirklich viel gemacht. Und sie haben auch viel gemacht. Sie hatten viele Abschlüsse. Ich glaube, sie haben 24 Mal aufs Tor geschossen. Aber halt, die Top-Chancen waren jetzt nicht dabei. Also, ich überlege gerade, was sie noch hatten. Kabak hatte noch einen Kopfballversuch.
Genau, es gab einen Kabak-Kopfballversuch in der 53. Minute, dann einmal das Tor, und Prömel hatte nochmal einen Schuss, der relativ zentral im Strafraum war. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Hoffenheim so ein bisschen Freiburg auf den Leim gegangen ist und deswegen halt es zu diesen ständigen Schüssen gab, die ja auch alle geblockt wurden. Also ich hatte jetzt hier 22 Schüsse bei Opta, davon waren 11 geblockt. Also genau die Hälfte hat halt Freiburg weggeblockt. Und ja, da weiß ich auch nicht, ob Hoffenheim nicht vielleicht auch ein bisschen zu wenig variabel in der Offensive gespielt hat. Also hört sich jetzt ironisch an, weil halt genau das Christian Streich gelobt hat. Aber wenn du da einen Kramaric hast, wenn du auch einen Bülter hast und einen Schadarabek oder Kadarabek, die ja auch quasi Tempo über die Flügel machen können, und dann hast du dieses Mittelfeld aus Stiller, Grilic und Prömel. Auf dem Papier kann da, finde ich, alles passieren, von angerührter Beton bis hin zu, naja, einer von uns steht hier hinten, der spielt die Pässe, nämlich Grilic, und die anderen beiden, die laufen halt los und machen irgendwelche verrückten Dinge. Aber da habe ich das Gefühl, da muss sich Hoffenheim noch finden. Das hat in dem Spiel, finde ich, den Unterschied gemacht, dass Freiburg im Mittelfeld klare Abläufe hatte. Röhl hat es super gemacht neben Eggestein. Eggestein selber hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Waren beide sehr stabil einfach. So ein bisschen Kimmich-Goretzka, aber ohne dieses ganz Zurückhaltende. Und dann hast du halt einfach, du hast halt eine klare Rollenverteilung. Scholloi und Griffo halt auf den Flügen, beziehungsweise Griffo, wo er halt so will, aber ungefähr so in dem Halbraum. Günther schiebt nach vorne, wie er will. Kübler musste sich so ein bisschen rantasten, hat es so situativ gemacht. Und deswegen hat ja auch Freiburg diese Chancen herausgespielt, die Gregoric hätte nutzen können. Das war ja langer Pass, war das ja mal. Und dann war das mal eine Flanke. Also es waren so ganz typische Freiburger Chancen aus der letzten Saison. Und bei Hoffenheim, wenn ich mir das angucke, das war halt alles Mögliche. Nichts davon auch so richtig schlecht, hat schon alles gepasst, aber die haben sich halt noch nicht gefunden, glaube ich.
Was man bei Hoffenheim halt auch klar sagen muss, es fehlte halt der Zielstürmer. Also man hat, Wout Weghorst hat kurzfristig gefehlt. Mhm. Da haben sie ja letzte Saison schon lange mit gestruggelt, lange mit gesucht, und sie haben versucht, auch ihr Spiel so ein bisschen daraufhin aufzubauen, glaube ich. Haben Weghorst dann bekommen und waren da sehr glücklich mit. Und jetzt hat halt wieder Kramaric mit Bubu vorne gespielt. Also ich gehe davon aus, eigentlich ist der Plan, dass Kramaric im Mittelfeld spielt, weil er er ist halt eigentlich nicht der Strafraumstürmer. Er hat dann vieles immer gut gemacht, weil er es clever gemacht hat. Aber ich glaube mittlerweile, er hat sich auch sehr viel fallen lassen immer raus und dann fehlte die Präsenz im Strafraum. Mhm. Das heißt, du hattest auch einfach häufig gar keine andere Möglichkeit, als dann den Fernschuss zu nehmen, weil du halt niemanden hattest, zu dem du im Strafraum spielen kannst. Und dann stehen dann halt auch noch Ginter und Lienhardt da, die halt eins der besten Innenverteidiger-Duos der Liga sind. Die musst du auch nochmal überwinden. Also es ist auch ist schon auch sehr, sehr schwer, so wie Hoffenheim es gespielt hat. Ich glaube, wenn Kramaric nicht so viel abgefallen wäre, hätten sie nicht so viele Chancen bekommen. Aber dann, ich glaube, langfristig ist Hoffenheim besser damit gedient, Kramaric im Zentrum zu spielen und dann halt mit Wehrhaus einen Stürmer vorne drin zu haben. Mhm. Auf den du halt dann auch von Kadarzabek und Bülter, wenn die auf die Flügel kommen, dass die flanken können. Wenn Prömel hinter die Kette kommt, dass er flanken kann. Also das ist ja alles sowas, was Hoffenheim sehr gerne macht, dass man halt die Überläufer hat aus dem Zentrum. Du hast gerade gesagt, die gehen ab und dann passiert was. Bebu, der aus der Spitze irgendwie auf die Flügel treibt und flankt. Aber dann stand halt Kramaric auch nicht im Zentrum. Ja. Wenn er im Zentrum war, war er halt physisch unterlegen gegen Ginter Lienhardt. Also es hat alles nicht so, es hat funktioniert, aber halt nur bis zum Strafraum.
Ja. Ich habe mir hier aufgeschrieben, bei Freiburg gegen den Ball habe ich mir aufgeschrieben, Innenverteidigung steht sehr stabil, blockt viele Schüsse und verteidigt oft mit 2-1 im Duell mit Bebu. Und da ist ja dann genau die Frage, wo war Kramaric in dieser Situation?
Ja, genau, also Kramaric hat immer wieder aus dem Sturm gefallen und dann war es halt auch schwer. Also Bebu ist ja sowieso schon kein Strafraumstürmer eigentlich. Er ist ja eigentlich ein Rechtsaußen.
Ja.
Der halt so in dieser Geraldo-Becker sind wir wieder bei dem 3-5-2, wie man es halt gerne spielt. Funktioniert ja defensiv stabil auch wenig bei Hoffenheim. Trotz überragendem Personal, also Kabak, Brooks, Salah ist schon stark, hat auch defensiv Probleme. Sind wir wieder bei diesem Dreierketten-Thema.
Das ist ja das eigentlich Absurde, dass Hoffenheim 8 Innenverteidiger hat. Ich glaube, das ist jetzt sogar nicht mal eine Übertreibung im Kader. Und gleichzeitig haben sie aber eigentlich die Offensivspieler, die perfekt wären für eine Viererkette und dann 4-2-3-1, 4-3-3 oder irgendwie so, weil du dann halt irgendwie, dann kannst du Kramaric auf die 10 stellen. Und du kannst sagen, okay, dann machen wir eine Aufgabenteilung zwischen Prömel und Grilic. Prömel ist der Fiese, der bleibt. Grilic ist derjenige, der das Kreative macht. Also eigentlich... eigentlich sehe ich die gar nicht als Dreierketten-Team. Aber gut, wenn man 8 Innenverteidiger hat, hat man vielleicht auch eine Verpflichtung zur Dreierkette.
Das Ding ist, die haben 8 Innenverteidiger, aber sie haben auch nur, oh, jetzt muss ich überlegen, war Akpoguma war auf der Bank, sie haben nur 4 gesunde Innenverteidiger. Hoffenheim hat Unmengen, ich glaube, die hatten letzte Saison 12 Innenverteidiger und trotzdem keinen gesunden Innenverteidiger mehr auf der Bank. Es ist wirklich insane bei Hoffenheim. Ach nee, stimmt nicht. Kevin Vogt saß auch auf der Bank. Sie sind tatsächlich gerade halbwegs gesund. Eigentlich haben sie gar nicht so viele Innenverteidiger. Das Hauptproblem bei Hoffenheim ist, dass sie halt keine Außenverteidiger haben.
Ja, also stimmt. Ja, halt, klar. Und deswegen lassen sie die
Spiele. Das ist das Problem. Also du hast ja, es wurde ja versucht, mal Viererkette zu spielen. Und da hat dann rechts Akpoguma gespielt und links Robert Sko, der ja auch ein gelernter Rechtsaußen ist, der dann irgendwie gekommen ist, Notfall linker Wingback gespielt hat.
Hoffenheims Baku quasi.
Ja, genau. Plötzlich war er dann Viererketten-Linksverteidiger. Das war nie gut.
Aber dann haben sie gesagt, warum bist du so ein schlechter Linksverteidiger? Und er hat gesagt, Moment, was ist denn hier jetzt passiert?
Ja, also Scos Karriere ist schon krass stagniert, einfach nur, weil er bei Hoffenheim sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und halt links hinten gespielt hat quasi. Anstatt der kam ja als Torschützenkönig aus der
dänischen Liga, glaube ich, damals.
Genau, dänische Superliga kam der als Torschützenkönig zu Hoffenheim.
Mit seinen geilen Distanzschüssen, auf die ich mich so gefreut habe, ja, die ich noch richtig gehypt habe in der Saisonvorschau. Da hatte ich so ein Highlight-Reel gesehen und hast du davon nichts gesehen, weil er wurde Alfred Schreuderisiert, nämlich positionsfremd eingesetzt und dann einfach vergessen.
Es gibt ein Spiel, Alfred Schreuder, 4-2-3-1, Robert Sko spielt Linksverteidiger und Kevin Akpoguma spielt Linksaußen.
Ja.
Und das sagt alles darüber aus, was mit Sko gemacht wurde. Aber, also, um zum Thema zurückzukommen, es gibt keine richtigen Außenverteidiger. Man hat sich jetzt auch nicht mit Außenverteidigern verstärkt. Man hat Bülter geholt, der ja bei Schalke Doppelspitze gespielt hat. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt eigentlich links spielt. Also, hat man ihn dafür geholt oder tut er es jetzt einfach? Man hat Justwan geholt, der ein gelernter Zehner ist, der bei Paderborn so einen aggressiven Links-Rechts-Außen gespielt hat. Also man hat sich ja auch schlichtweg nicht als Außenverteidiger verstärkt. André Linho war ja auch schon immer offensiv stark. Raum gelernter Linksaußen, der zum linken Wingback umtrainiert wurde und jetzt plötzlich wieder Linksverteidiger ist. Also ich sag mal, Nico Schulz und Robin Gosens, das ist genauso, das ist irgendwie so ein deutsches Ding, Linksaußen zu holen, die Linksfuß sind, zum Flügelverteidiger umzutrainieren und plötzlich ist Safira kein Linksverteidiger.
Ja, ach naja, gut. Aber da wollen wir jetzt mal nicht ins Detail gehen. Das ist Hoffenheim gegen Freiburg. Wir reißen meine Zeitvorgabe schon wieder mit Bravour. Hoffenheim wird jetzt dann in Heidenheim spielen und dann zu Hause gegen Wolfsburg. Freiburg wird gegen Werder Bremen zu Hause spielen und dann in Stuttgart. Und damit kommen wir zum Samstagabend-Topspiel. Borussia Dortmund durfte antreten zu Hause gegen den 1. FC Köln, beziehungsweise nach diesem Spiel, muss man sagen, musste antreten, denn das war ein hartes Stück Arbeit für den BVB. Lange spielt sich Dortmund kaum Chancen heraus und muss immer wieder Kölnern hinterherrennen, die schnell umschalten. In der zweiten Hälfte hat der FC vielleicht sogar das Chancenplus. Definitiv hat man Chancen, am Ende rettet dann meistens Kobel sehr gut, bis dann in der 88. Minute Dortmund doch treffen kann. Metscher verlängert eine Ecke auf Malen. Der hätte eigentlich schon ausgewechselt werden sollen, aber wurde es dann doch nicht, weil jemand Krämpfe bekommen hatte. Ich weiß gerade gar nicht, ob es Benzebaini oder Riason war. Auf jeden Fall, die beiden mussten raus und dann ging es doch nicht. Und er schafft es dann, sein Standbein so anzuschießen, dass er über Paccarada hinweg, der anstatt Malen zu decken, den ersten Pfosten verteidigen wollte, was auch völlig okay gewesen wäre. Er hat halt einfach nur Pech. Also so fliegt dieser Ball ins Tor. Große Ekstase, großer Jubel. Borussia Dortmund hat ein Team besiegt, in dem dann irgendwann so Menschen gespielt haben, die jetzt vielleicht nicht jedem geläufig sind, wie zum Beispiel Max Fink-Grafe. Da musste ich auch nochmal ganz kurz in meine Notizen reingucken, die ich vor der Saison gemacht hatte. Warum hat sich denn der BVB so schwer getan? Sind es die alten Probleme aus der letzten Saison?
Ja, es ist das Problem, dass Dortmund wenig kreative Ideen gegen tiefstehende Mannschaften hat. Es ist ja auch in der letzten Saison schon so gewesen, dass man, es wird dann immer darüber geredet, okay, gegen die Kleinen muss man gewinnen, aber genau nicht. Also Dortmund ist ein Konterüberfall-Tempo-Team und die Kleinen sind die, die sich zurückziehen gegen die Dortmunds Fußballer nicht funktioniert. Und dann, gerade dann, musst du Alternativen finden. Und die gibt's bei Dortmund einfach nicht. Man hat das in der Rückrunde dann dadurch geschafft, dass Julian Brandt halt einfach sehr viel Julian Brandt-Sachen gemacht hat und dadurch ist es sehr krass geworden und ein Sebastian Allaire hat halt wirklich in Topform gespielt, Bälle festgemacht und auf die Flügel geschickt und er hat individuell nicht gut gespielt, das hat man halt wirklich, wirklich stark gemerkt und man hat schon wieder Julian Brandt auf den Flügel verschoben und Marco Reus.
Sie können einfach nicht aufhören, es zu tun.
Dortmund wurde letzte Saison besser, als Reus verletzt war und Brandt im Zentrum spielen durfte. Das war der entscheidende Moment, als plötzlich alles lief. Julian Brandt war im Zentrum, hat alles auseinandergenommen mit Bellingham im Duo. Und jetzt spielt er schon wieder auf dem Flügel, weil Adeyemi verletzt ist. Du hast doch genug Flügelspieler. Was ist denn mit einem Bino Gittens? Was ist mit einem, gut, Hazard ist kein Monster, aber Hazard kann auch aus dem Spielen. Yusuf Moukoko kann die Flügel spielen, hat Tempo, könnte dieses Spiel genauso machen. Also was ist denn mit diesen ganzen Spielern, die du hast, dass jetzt schon wieder Julian Brandt links außen spielen muss? Er hat ja viel gemacht, aber Dortmund hat in der ganzen Partie 4-mal aus dem freien Spiel geschossen. Das eine Mal war eine Einzelaktion mit Dribbling von Julian Brandt links halb. Also links aus dem spitzen Winkel und 3 Fernschüsse. Alle anderen, ich glaube, es waren, lass mich gucken, 13 Schüsse waren Standards. Das heißt, du hast 4-mal geschossen, 4-mal aus dem Spiel geschossen und 9-mal nach Julian Brandt Standards einen Schuss gemacht.
Ja, vielleicht hat er deswegen links außen gespielt, da ist der Weg zur Eckfahne kürzer gewesen.
Die meisten Standards waren von rechts.
Ach, verdammt. Das kann also nicht wahr sein, dass du das jetzt auch
funktioniert. Noch nicht mal das hat funktioniert. Also es war wirklich nicht clever. Also wenn du einen Spieler hast, der Einzelaktionen auflösen kann, der im Zentrum dafür sorgen kann, dass du mal auch gegen tiefstehende Gegner in die Tiefe kommst, dann lass ihn doch bitte im Zentrum, Edin Terzic. Lass Julian Brandt einfach mal machen.
Ja gut, aber das erklärt es ja noch nicht komplett. Also klar, das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Dann muss man auch sagen, Haller war nicht gut in dem Spiel, hast du ja auch schon angesprochen, wurde ja dann auch relativ früh ausgewechselt. Ich muss gerade nochmal nachgucken, wann das genau war. In der 59. Minute. Genau, das ist relativ früh. Und dann war es ja so, ich meine, klar, es gab die Phasen, in denen Köln mäßig hoch gepresst hat. Gerade Anfang der zweiten Hälfte, glaube ich, war das relativ intensiv. Und dann ist es auch schwierig, so früh in der Saison dich da rauszukombinieren, wenn du auch, also mit Benzibaini hast noch 9 Außenverteidiger mit dabei, Sabitzer, musste irgendwie alles gleichzeitig machen, wurde auch ein bisschen hin und her geschoben, also war mal, also der war dann irgendwann die Holding Six, das ist so schön, wie dieser neue Begriff jetzt einfach da ist und hoffentlich ganz schnell wieder.
Es ist einfach nur ein defensiver Mittelfeldspieler, ja. Es ist nichts anderes, wirklich, es ist einfach nur, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ein Holding Six, ein in Deutschland gibt es die Unart zu sagen, da spielen 2 im Zentrum nebeneinander, das ist eine Doppel-6. Aber du spielst nie mit einer Doppel-6. Du spielst immer mit einem 6er und einem 8er nebeneinander.
Ich dachte eigentlich auch, dass der Begriff dafür Anker-6er wäre. So hatte ich mir das immer gemerkt.
Genau, das ist der deutsche Begriff quasi dafür.
Das wobei ist die deutsche Holding-6, ja?
Genau, effektiv. Also Anker-6er ist so, wobei Anker-6er häufig benutzt wird, wenn du eine Solo-6 hinter einer Doppel-8 hast.
Mhm, okay.
Glaube ich. Ich glaube, es wird selten Anker-6 gesagt, wenn du 2 nebeneinander hast. Aber effektiv, du hast 2 nebeneinander, trotzdem ist nur einer davon 6er, so wie wir es vorher bei Leipzig hatten. Mhm. Schlager war der 6er, Leimer war der 8er und in dem Spiel ist dann halt Seiwald eher der 6er und Schlager sollte eher die 8er Rolle spielen. Das ist ganz normal, ganz viele. Frankfurt hat letzte Saison, ich erzähle immer Frankfurt, weil es mein Team ist, Frankfurt hat letzte Saison mit 2 Achtern gespielt. Oliver Glasner hat sich beschwert, ich habe ja keinen Achter, wir spielen eigentlich mit, keinen Sechser, wir spielen eigentlich mit 2 Achtern. Deshalb der Skiri-Transfer jetzt. Mhm. Also das ist ein common thing. Jeder Trainer redet davon, dass du einen Sechser hast, einen Achter. Bei Freiburg ist Höfler der Sechser, Ergestein der Achter normalerweise und so weiter und so weiter. Und um in dem Deutschen, der jetzt sagt, das ist ein Doppelsechs, das sind beides Sechser, dem zu sagen, wer davon jetzt eigentlich der Sechser ist, der defensive Spieler, der da diese Sechser-Aufgaben macht, wurde da jetzt noch dieses Holding davor gesetzt. Und es wurde auf Englisch gemacht, weil alles auf Englisch cooler ist. Und dann ist aus einem defensiven Mittelfeldspieler plötzlich eine Holding Six.
Hat es nicht einfach nur Thomas Tuchel gesagt? Ich weiß es nicht. Ich war im Sommer so ein bisschen raus. Ich dachte, Thomas Tuchel hätte den Begriff Holding Six eingeführt.
Ja, aber Tuchel wollte den Deutschen erklären, warum das so ist, wie es ist. Also, dass es Englisch ist, liegt vielleicht auch daran, dass Tuchel halt einfach aus England kam. Aber Tuchel wollte diese Unterscheidung machen zwischen, das ist eine Doppelsechs und da fehlt der defensive Spieler. Weil Kimmich spielt in der Doppelsechs, aber er ist kein Sechser.
Genau, oder das, was, wer war denn das? Martin Raffelt, glaube ich, sagt immer, es braucht einen Jäger und es braucht einen Sammler. Ja, genau, das ist die Doppelsechs. Vor allem, also da könnte ich mich wirklich richtig drüber aufregen, dass es ja dann auch quasi mit Ball und gegen den Ball gibt. Und dass das ja nochmal völlig 2 verschiedene Dinge sind. Gegen den Ball hast du natürlich da immer Doppelsechsen. Also außer du bist jetzt Werder und denkst dir, wir kriegen das mit Leinen schon irgendwie hin, das wird alles mega geil und so. Aber haben wir ja schon thematisiert. Aber das ist ja dann so das Nächste, dass quasi, ich meine, es wird jetzt ein bisschen besser in der Berichterstattung, dass es manchmal auch so gezeigt wird, hey, mit Ball spielen sie so, ohne Ball spielen sie so. Aber, ja, naja gut. Aber, so. Das erklärt ja aber dennoch noch nicht. Also man hatte mit dem Pressing Probleme, daher kamen wir ja hin und wieder, weil das hat Köln sehr gut gemacht und Köln macht das halt so kölnmäßig mannorientiert mehr oder weniger und dann lassen sie hinten links, lassen sie einen frei, wenn der Ball vorne rechts ist und genau umgedreht, wenn er auf dem anderen Flügel ist und das klappt dann irgendwie schon, weil Dortmund hatte kein gutes Passtempo in diesem Spiel, konnte es nicht auflegen. Aber Dortmund hat auch wieder so Sachen gemacht und das hat Edin Terzic auch angesprochen in der Pressekonferenz danach, dass sie bauen auf und Köln presst nicht, das war vor allem in der ersten Hälfte der Fall, dann steht Köln relativ tief und wartet da erstmal, will nicht zu viel Räume offen lassen und dann lässt sich einfach schon mal Can fallen zwischen die Innenverteidiger, die vorher in einem 2 gegen 1 aufgebaut haben, wenn man die Außenverteidiger und Gregor Kobel nicht mitrechnet, also ich rechne es jetzt schon klein, es ist ein 2 gegen 1 gegen David Selke und Emre Can denkt sich, da helfe ich mal lieber. Ich lasse mich fallen, jetzt ist es ein 3 gegen 1, gib mir den Ball. Wo spiele ich ihn jetzt hin? Naja, es ist ja niemand mehr im Zentrum, da war ja ich gerade, jetzt spielen wir auf die Flügel. Also Edin Terzic hat es angesprochen, man hat versucht, es dann besser zu machen, aber es ist erstaunlich, finde ich, dass sowas schon relativ banal ist eigentlich, oder? Immer noch passiert.
Ja, und es hat sich in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gebessert, was sich nicht so nur so halb gezeigt hat, weil Köln nicht aggressiver gepresst hat, aber Sabitzer ist in der zweiten Halbzeit deutlich weiter zurückgekommen. Wenn Can sich hat fallen lassen, ist Sabitzer in diese freien Räume gegangen. Aber dass Dortmund so ein Loch im Zentrum hat und dieses komplette Spiel durchs Zentrum verweigert, ist was sich unter Terzic schon immer gezeigt hat. auch als er das erste Mal Trainer war, war das ein Thema bei Terzic. Da hat man da nochmal Dreierkette gespielt? Ich weiß es gar nicht, aber es war auch da schon Thema. Ich habe mich auch da schon darüber beschwert, dass Dortmund sich weigert, durchs Zentrum zu spielen. Es war auch letzte Saison Thema, aber da war es dann halt wieder ein Bellingham, der halt unaufhörlich vorne nach vorne und hinten rennt. Dem ist es halt scheißegal, der läuft dann halt dem Ball entgegen und dann nimmt er sich den Ball und dann läuft er an drei Mittelfeldspielern vorbei und dann ist die Lücke plötzlich überbrückt. Oder halt ein Brand, der sich fallen lässt und mal eine Verlagerung spielt, der aus dem Zentrum was tut. Mhm. Und Reus ist halt ein Zehner und kein Achterspielmacher. Und Sabitzer hat es auch, ich weiß nicht, ich habe die Rolle von Sabitzer nicht verstanden. Ich habe es nicht Real Life geguckt, sondern nur live. Das muss ich dazu sagen. Wenn ich was Real Life gucke, kann ich mir Dinge auch ein bisschen mehr anschauen. Aber ich habe nicht verstanden, was Sabitzer tun soll. Und Can ist halt kein Spielmacher-Sechser. Mhm. Sind wir schon wieder bei Begriffen zum Sechser, aber also Can ist jemand, der vor allem in dieser defensiven Position steht und aufräumt und dann so ein bisschen was mit dem Ball machen kann. Aber es ist niemand, der die Kreativelemente bringt. Dafür war letzte Saison immer Brand und Bellingham zuständig. Und das fehlte in diesem Spiel halt wirklich noch zusätzlich zu den eh schon bekannten BVB-Problemen massiv, finde ich.
Wie gut eigentlich Bellingham zu Bayern gepasst hätte, weil der ist ja auch ein Mittelfeldspieler, der immer den Ball tragen will und nicht passen will. Der dann zur
Doppelsechs
sagt, hold my Sixpack, ich bin mal da vorne.
Das ist auch was mich bei Bellingham schon häufig gestört hat übrigens, dass über Bellingham als Sechser geredet wurde und Bellingham ist der Achter, also es gibt keinen achterigen Achter als Bellingham bei Dortmund.
Ja, Dortmund hat ja nur Achter, aber das ist ja ein anderes Thema. Aber auf der anderen Seite.
Außer Can.
ja, das musste ich schon im Forum erklären, warum ich Can nicht als Sechser habe durchgehen lassen. Ja, da musste ich kurz ehrlich sein, dass ich einfach nicht finde, dass er, also ich weiß, dass er von dieser Position kommt, aber er ist es halt einfach nicht mehr. Jetzt ist es ja aber auch so, dass der FC natürlich auch dazu einlädt, dass man über den Flügel spielt, weil der FC steht sehr kompakt. Es war jetzt keine klassische Raute, die sie diesmal gespielt haben, manchmal so ein bisschen, aber schon, wenn es quasi Raum gibt, dann gibt es den auf den Außen. Und dennoch hat der FC nicht nur defensiv ein gutes Spiel gemacht, also Dortmund hatte wenig klare Chancen, du hast es ja schon vorhin gesagt mit den 4 Schüssen aus dem Spiel, sondern man hatte ja auch sehr gute Umschaltmomente. Wie hat dir denn das gefallen, was der FC da gemacht hat? Ja, zum Teil mit komplett neuem Personal. Also Luka Waldschmidt haben wir gesehen, wir haben Carstensen gesehen, Paccarada hat jetzt mal ein Spiel in der Bundesliga gemacht und dann später kam ja noch Fink Gräfe, Olesen, gut, den kennen wir natürlich schon ein bisschen. Also gab es ein bisschen was zu gucken beim FC.
Es war auch super spannend, weil der FC auch neue Dinge gemacht hat. Ich fand nämlich, dass er ausnahmsweise gar nicht so viel Raum auf den Flügeln gelassen hat. Man hat mit einem Waldschmidt, der ja Linksfuß ist, aber immer so ein inverser Spieler ist, der von rechts kommt, zur Mitte zieht oder halt auf der 10 spielt, sich in den rechten Halbraum fallen lässt, dann zur Mitte kommt. Das ist eigentlich so sein Spiel. Der hat als Linksaußen gespielt, quasi mit dem offenen Fuß, links stark. Carsten ist ein gelernter Außenverteidiger, gelernter Rechtsverteidiger, dann rechts. Die haben schon viel auch. Waldschmidt hat natürlich viel in Richtung Zentrum gespielt, aber gerade Carsten sind sehr viel auf den Flügel gearbeitet. Musste auch gegen Benzebaini hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht, dafür, dass er neu war. Carstensen musste da auch viel machen und ist dann immer wieder in die Tiefe gegangen. Wirklich geradlinig in die Tiefe. Normalerweise arbeitet Köln ja auch relativ gerne damit, sich dann auch in die Halbräume zu ziehen und dann aus den Halbräumen wieder nach außen zu arbeiten, die Außenverteidiger überlaufen zu lassen, zu Flanken zu bringen. Das ist ja so ein bisschen auch Kölner Spiel. Und das fand ich bei dem Spiel gar nicht so, sondern Carstensen ist sehr geradlinig neben die Strafräume gezogen und hat dann von da weitergespielt. Und das finde ich auch spannend. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen was war, was sehr clever war von Steffen Baumgart, was Dortmund so ein bisschen taktisch den Zahn gezogen hat, weil man halt dann, also gerade Carstensen gegen Benzebaini hatte dann wieder einen Tempovorteil und man hat ihn halt so ein bisschen tief verteidigt bekommen. Mhm.
Ja, und ich finde auch, ich meine, das haben wir jetzt in der letzten Saison auch schon gesehen, aber Florian Kainz auf der 10 ist halt einfach sehr gut, weil du weißt nie, in welche Richtung er jetzt das Spiel auslöst und er macht es immer diagonal und er spielt es eigentlich immer in den richtigen Raum rein und dann kommt von hinten, kommt schon Ljubicic vorbei und Benno Schmitz kommt auch schon mit angetrabt, also die haben das wirklich wieder, also ich fand, ehrlich gesagt, Köln besser in dem Spiel, vor allem in der zweiten Hälfte, und fand eigentlich auch, wenn sie halt ihre Chancen verwertet hätten, es waren jetzt auch nicht ganz viele, aber es waren auf jeden Fall die besseren Chancen, hätte Köln also mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Das ist natürlich auch das, was Steffen Baumgart auch in der PK gesagt hat, aber das haben sie wirklich gut gemacht und da haben mir viele von den Spielern echt gut gefallen.
Du hast Dejan Ljubicic angesprochen, also ich hoffe sehr für Köln, dass sie den halten können und dass der nicht geht. Sie haben ihn ja so fast als unverkäuflich deklariert, sonst hätte Wolfsburg den ja wahrscheinlich statt Maier geholt. Der ist krass. Also der ist ja, er wurde nach dem Spiel irgendwie darauf angesprochen, dass er eigentlich ein Offensivspieler sei und im defensiven Mittelfeld gespielt hätte, was ja nicht stimmt, es war ja immer anders bisher, ist ein gelernter Sechser. Aber der hat ja wirklich alles zugelaufen im defensiven Mittelfeld. Also Martell hat so ein bisschen die Holding gespielt, hat so ein bisschen stabiler halt hinten festgehalten und so eine ein stabiles Zentrum gegeben, wo man reinspielen kann im eigenen Ballbesitz, der aber auch so ein bisschen die Abwehr abschirmt gegen den Ball. Und Ljubicic hat alles zugelaufen, was da war, viele Bälle geholt, viel nach vorne mitgelaufen, tolle Läufe mitgehabt, hatte auch einen tollen Fernschuss, glaube ich, nach einem Lauf, der ein Tor verdient gehabt hätte. Also
ja,
es war wirklich Ljubicic für mich Man of the Match. In dem Spiel. Also auch wenn Köln verloren hat, das war richtig, richtig stark. Also das war auch so ein Ding, dass du halt mit Ljubicic dann auch einen Spieler hattest, der gegen Brandt dann quasi in Anführungszeichen stand. Also diese, was Dortmund ja gerne macht, ist dann ja auch die Flügel in die Mitte ziehen, die Flügel rotieren lassen und so weiter und so fort. Und da hat ja Brandt auch gegen Ljubicic gar keinen Raum gesehen, weil Ljubicic ihm einfach andauernd auf den Füßen stand. Und das war dann super schwer auch für Brandt da ein Spiel auszulösen.
Ja, total. Und weil dann eben auch Hübers und Chabot mit wirklich ganz wenigen Ausnahmen, also diese eine Chance von Brandt, wo er so sich um Hübers herumdreht, in den Strafraum drimmelt und dann seine Chance hat, das war natürlich super. Aber mit Ausnahme von diesen wenigen Gelegenheiten waren halt Hübers und Chabot auch sehr, sehr, sehr stabil. Und ja, da war wenig zu holen, aber der BVB hat ja den Dreier und das ist alles, was zählt. Es geht jetzt dann zum VfL Bochum. Und der erste FC Köln wird zu Hause den VfL Wolfsburg empfangen. Das sind die nächsten beiden Gegner für die beiden. Und wir haben noch zwei Partien. Nur eine davon hat noch einen Sieger finden können, was aber auch bedeutet, wir haben nur einen Unentschieden an diesem Spieltag gehabt. Aber das war spektakulär. Also da bleibt mal dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt wollen wir allerdings zuerst noch über die Eintracht aus Frankfurt und über den SV Darmstadt 98 sprechen. Auch hier macht nur ein Tor den Unterschied zwischen den beiden. Und dieses Tor erzielt Kolo Muani in der 40. Minute aus sehr kurzer Distanz. Darmstadt hat zwar noch eigene Chancen, kommt aber nur bei einem Pfostentreffer von Pfeiffer so richtig nah ans Tor. Und Kevin Trapp muss einmal noch mal besser parieren. Weshalb am Ende dann eben der Heimsieg für die Eintracht steht und für Darmstadt die Erkenntnis, dass man zwar mithalten kann, aber keinen Punkt und keine Punkte eingefahren hat. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Boah, beide wenig, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, wir sind bei dem Spiel tatsächlich sehr schnell durch, weil es ist echt wenig passiert. Also Darmstadt hat sich sehr stabil hinten reingestellt, das hat lange wirklich gut funktioniert. Da kann man jetzt auch drüber reden, was sie alles gut gemacht haben, aber effektiv ist das halt Darmstadt, wie sie es jedes Jahr machen, und es ist auch nicht unähnlich zu dem, was Union macht, halt einfach stabil hinten stehen, Flanken zulassen, was Frankfurt ja nicht so kann, weil sie nicht so richtigen, die haben Kolomani aber nicht so einen richtigen Zielspieler, Steckpässe versuchen zu verhindern, Tiefenläufe zu versuchen zu verhindern, was Frankfurts Spiel ist. Also effektiv ist Darmstadt eine Mannschaft, die Frankfurts Stärken komplett aufgefangen hat. Das hat man sehr lange gesehen. Darmstadt hat offensiv nichts zustande bekommen. Also das muss man so ehrlich sagen. Dadurch war es wirklich ein sehr einseitiges Spiel.
War es wirklich so, dass sie gar nichts zustande bekommen haben? Ich kann mich da an einige... Ich meine, sie hatten halt viele Tiefenläufe, viele lange Bälle. Und was sie noch so ein bisschen in der ersten Hälfte... Also das haben sie in der zweiten Hälfte besser gemacht. In der ersten Hälfte haben sie noch jeden Ball immer sofort lang gespielt, auch wenn da noch gar keiner war. Und da gab es dann Einwurf für Eintracht Frankfurt. Oder Pacho hat sich einfach den Ball genommen, hat sich gedacht, hey, cool, danke, dann fangen wir jetzt wieder neu an anzugreifen. Und in der zweiten Hälfte war es dann ein bisschen besser. Da hatten sie dann auch Mittelfeld. Also da haben sie dann auch mit Mittelfeld diese Bälle nach vorne gespielt. Aber ich finde eigentlich, dass sie schon ganz gut in die Tiefe reingekommen sind. Und Honsack hatte doch so ein paar kleinere Möglichkeiten. Hornby hatte einmal eine Aktion. Wen man gar nicht gesehen hat, war Wilhelmsson, der war komplett aufgefressen irgendwie.
Den hat Pancho wirklich komplett
aufgefressen. Ja, also crazy. Ich habe es mir, glaube ich, rausgeschrieben. Der hatte 11 Ballkontakte, genau. Also
Ja, Honsak hatte den ersten Schuss aufs Tor übrigens in der 28. Minute. Also es war der erste Schuss aufs Tor des ganzen Spiels, vorher 7-mal vorbeigeschossen. Und dann hatte Honsak in der zweiten Halbzeit eine Situation, wo er links zieht und dann flankt den Fünfer entlang und rechts steht Hornby frei und Trapp rutscht dann in so einen Spagat rein und zieht da den Ball irgendwie gerade in letzten Moment mit dem Fuß weg. Sonst wäre da ein Tor gefallen. Aber sonst hatte Darmstadt wenig. Also auch in der zweiten Hälfte wurde es dann besser. Zum Ende hin hat Frankfurt sich halt zurückgezogen, weil man halt diesen Sieg hatte und den irgendwie über die Zeit bringen konnte. Und irgendwie war Frankfurt auch sehr müde. Wirklich sehr müde. Ich habe auch nicht verstanden, Gina Ebimbe ist in den Gegenangriffen links schon stehen geblieben. Und dann hat Topmöller mit Buta einen neuen Rechtsverteidiger gebracht, hat Gina Ebimbe aber ins Zentrum gezogen, wo er noch mehr laufen muss. Das war ein bisschen komisch. Aber dann hat Darmstadt halt mehr Druck nach vorne gemacht, aber im Zentrum war immer Schluss. Also es wäre nicht so, als hätten sie sich dabei Chancen herausgespielt. Es war dann einfach andersrum.
Und also ist dir auch aufgefallen, dass sie jede Flanke zwischen Torhüter und Innenverteidigung spielen wollten, also so wie quasi Myoni sein Tor gemacht hat. Jede Flanke haben sie so gespielt und Trapp hat halt einfach dreimal gesagt, ja cool, danke. Einmal mit dem Fuß, einmal hat er gefangen, einmal hat er ihn weggefaustet.
Es ist ja, das ist generell ein gutes Konzept. Darmstadt ist in der zweiten Liga da sehr gut mitgefahren, weil du in der zweiten Liga auch, es geht ja immer darum, Eigentore sind sie erzwungen oder nicht. Darmstadt ist sehr gut darin, Eigentore zu erzwingen, indem du halt Verteidiger dazu zwingst, mit dem Kopf zum eigenen Tor zu verteidigen. Ich habe dafür den Begriff gelernt, Corridor of Uncertainty, also einfach mal reinspielen und schauen, was passiert. Mhm. Das ist so der Bereich halt, wo hinter der Kette, wo der Torwart nicht weiß, soll er rauskommen und die Abwehr nicht weiß, soll sie hingehen und dann wird's irgendwie komisch. Aber dafür hat die Eintracht sich halt einfach viel zu weit zurückgezogen und dann, da hattest du halt nicht diesen Uncertainty-Moment, dass Trapp nicht wusste, was er machen soll, sondern da war nicht viel Platz, der Ball kam rein, Trapp ist rausgekommen und hat sich um den Ball gekümmert. Wie gesagt, dieser eine Querpass von Honsak auf Hornby wäre, es war perfektes Konzept, der wäre auch genauso wie Kolumani dann rechts frei gewesen. Den hat Trapp überragend rausgezogen, wenn da ein Tor fällt, kann sich keiner beschweren, aber sonst habe ich wenig Torgefahr gesehen. Klar, du hast dann die Ecke, die Pfeifer aus Tor köpft, und den Pfosten trifft und dann fällt der Ball halt Clara nochmal vor die Füße, der dann seinen eigenen Mann abballert. Auch da, wenn ein Tor fällt, dann ist das halt so, aber ich tue mich immer schwer damit bei einer Ecke und dann ist halt da ein Stoßstürmer, der halt ein Kopfballduell gewinnt. Davon zu sprechen, dass das wirklich so super, super gut herausgespielt war.
Vor allem, das waren ja schon 3 der 10 Schüsse von Darmstadt in der Aktion. Also Pfeifer köpft an den Pfosten, Maglica schießt, wird geblockt, Klara schießt und wird geblockt oder drüber, ich weiß gerade nicht mehr genau. Und dann war es vorbei. Und auf der anderen Seite hat aber ja auch die Eintracht jetzt nicht den Himmel, die Sterne vom Himmel gespielt. Also Ebimbe war da, fand ich, noch derjenige, der die meisten guten Aktionen hatte. Der hat Nürnberger wirklich vor Probleme gestellt. Und es war auch interessant, weil egal, was er gemacht hat, Ebimbe war immer im Rücken von Nürnberger und konnte irgendwie ins Dribbling gehen. Also manchmal ist er einfach vorbeigelaufen, manchmal hat er den Doppelpass gespielt, manchmal ist er einfach schon mal losgelaufen und irgendjemand hat ihn tief geschickt von Eintracht Frankfurt. Aber dann die Anschlussaktionen waren oft nicht so gut. Und das Tor könnte eigentlich so ein Blaupausen-Eintracht Frankfurt-Angriff sein oder ist es auch. Aber dazu gehört halt auch, dass 3 Darmstädter gegen Myoni stehen. Was sie tun müssen, ist zu verhindern, dass der Ball zu Myoni kommt. Was machen sie? Sie gucken auf den Ball, der Ball geht an ihnen vorbei und sie erkennen, als sie den Ball hinterher gucken, ach, Myoni ist ja leider jetzt gerade in unserem Rücken an uns vorbeigelaufen und muss jetzt nur noch einschieben.
Das ist ein klassisches Eintracht-Frankfurt-Problem, witzigerweise. Frankfurt hat letztes Jahr bestimmt 10 Tore so bekommen. Verteidiger, die das Auge nicht vom Ball wegbekommen. Das ist mein persönlicher Horror. Du musst den Spieler, entweder du musst Körperkontakt haben oder du musst dich nach ihm umschauen. Man sieht das, Maglica, wie auch immer, es war sehr unglücklich, weil er sich nach hinten umschaut, genau in dem Moment, in dem Kolumani den Cut nach innen macht und eigentlich innenrum kommen will. Aber ich gehe davon aus, Mourani hat es auch gesehen, dass er sich umschaut und ist deshalb dann tief gegangen. Also da musst du, im besten Fall muss der Verteidiger Körperkontakt haben. Du musst hinten am Spieler stehen, du musst den hinten am Rücken, musst du ihn berühren und dann kannst du die Bewegung spiegeln und mitgehen. Oder du musst halt irgendwie so trainiert sein, dass wenn du siehst, okay, ich stehe hier mit 3 Verteidigern in einer Reihe, ist nur ein Angreifer, dann splittest du dich auf. Einer geht vor, einer geht hinter. Oder irgendwas, aber die haben halt alle irgendwie auf diesen Cut von Kolumani in Richtung Zentrum reagiert und alle sind stehen geblieben und nur Kolumani ist weitergelaufen. Ist eine Qualität. Also muss man sagen, also ja. So wie Kolumani da die, ich glaube, der hat 2 oder 3 Mal da die Richtungswechsel eingeschlagen, das ist schon, ist krass. Aber es ist auch eigentlich nicht so schwer zu verteidigen.
Ja. Verteidiger, die das Auge auf dem Ball haben. Da erinnert man sich doch an den 80ern. Da war Auge als Verteidiger immer wieder am Ball. Es ist sehr spät und sehr heiß. Willst du noch was zu Eintracht Frankfurt sagen? Mir ist da noch aufgefallen, also Bimba habe ich schon angesprochen. Dann Pacho, Koch, Tuta haben ein gutes Spiel gemacht. Also vor allem Pacho und Koch, glaube ich, fehlerfrei. Ich kann mir jetzt
nicht sagen, Tuta hatte 2 Fehler drin, aber Pacho und Koch sehr gut.
Und dann ist mir noch aufgefallen, dass Götze oft weit auf dem rechten Flügel war und gar nicht so sehr im Halbraum da, wo man ihn ganz gerne sehen wollen würde. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch wirklich dann zuständig dafür war, dass die SGE nicht so viel noch gemacht hat in der zweiten Hälfte. Ich hatte eher so das Gefühl, es war wahnsinnig warm, sie haben geführt und sie hatten das Gefühl, naja, wir machen ja jetzt dann gleich unseren Konter über die Seite von Ebimbe, dann wird das schon. Also das war so mein Eindruck, den ich vom Spiel hatte.
Ja, die haben sich noch nicht so richtig gefunden. Wir haben ja so viel hat sich eigentlich nicht verändert. Eigentlich, wir haben letzte Saison unter Glasner haben wir ein 3-4-2-1 gespielt, wo dann Götze häufig auf die 10 geschoben ist und Lindström in die Doppelspitze geschoben hat. So weit, so gut. Jetzt spielen wir es ein bisschen anders. Die Eintracht spielt mit einem Dreier-Mittelfeld, wo Götze als Achter startet, aber halt schon der dann auch rausschiebt und in die Zehnerräume geht. Also so ein bisschen ist ein harter Vergleich, aber so ein bisschen so Iniesta-like, der halt gerne, der auch nominell eine Doppel-8 gespielt hat, aber immer wieder in die Zehnerräume gegangen ist. Mhm. Damit es aber funktioniert, spielt Götze jetzt rechts. Frag mich nicht, warum. Und Lindström spielt links. Und ich kann dir nicht genau sagen, warum sich Topmüller dafür entschieden hat, das so zu ändern, weil letzte Saison haben sie andersrum gespielt und eigentlich hätte man wirklich mit minimalen Verschiebungen das hinbekommen können. Ich habe es noch nicht herausgefunden, warum sie das spielen. Vielleicht hat das was mit den Flügelverteidigern zu tun, dass sie Max anders überlaufen haben, als halt ein Ebimbe das rechts macht oder so. Mhm. Wenn du es herausfindest, sag's mir. Aber das funktioniert bisher noch nicht ganz so gut. Lindström ist noch nicht ganz so gut in seinem Spiel, von der linken Seite in die Tiefe zu kommen. Vor allem, weil er ja auch rechts häufig neben den Strafraum gekommen ist und dann die Cutback-Pässe gespielt hat, was er links als Rechtsfuß nicht ganz so gut machen kann. Und ein Götze, der von links kam, sich immer fallen lassen hat und dann mit dem, wenn er von links zur rechten Seite guckt, hat er mit dem rechten Fuß offen alle Passoptionen in Richtung Strafraum. Mhm. Und jetzt ist es andersrum, wenn er sich von rechts nach links dreht, stehen seine Passoptionen vom Strafraum weg. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das noch nicht ganz so gut funktioniert. Vielleicht auch sinnvoll wäre, das nochmal zu ändern. Aber werden wir sehen. Also das kann man zur Eintracht noch sagen, was da taktisch spannend ist. Aber effektiv hat es einfach nicht funktioniert vor allem.
Es hat ja für einen Sieg gereicht. Es geht jetzt dann weiter bei Mainz 05. Also es sind die großen Derby-Wochen, wenn man so möchte. Man darf es, glaube ich, nicht als Derby bezeichnen. Nachbarschaftsduell ist mir egal. Die müssen nicht weit reisen. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen wollte. Sehr kompliziert. Also Mainz auswärts und dann Köln zu Hause. Das sind die nächsten beiden Gegner für Eintracht Frankfurt. Und für Darmstadt geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den ersten FC Union und dann nach Leverkusen. Und dann haben wir noch ein Spiel zwischen Augsburg gegen Gladbach. Und wie von allen erwartet, endet dieses Spiel mit 4:4. Itakura und Quankara eröffnen für Gladbach. Rex Bitschei verkürzt, bevor Ngumu das 3:1 erzielen kann. Und da sind 37 Minuten gespielt. Aber die Hälfte ist noch nicht vorbei. Bauer erzielt das 2:3, bevor Sven Michel in der 6. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, wohlgemerkt, per Strafstoß das 3:3 erzielen kann. In der 2. Hälfte verläuft das Spiel dann etwas ruhiger, bis Vargas in der 76. Minute das 4:3 erzielt. Aber so wie in der 1. Hälfte wird auch in der Nachspielzeit der 2. Hälfte ein Strafstoß gegeben, diesmal allerdings für Gladbach. Quankara tritt an und verwandelt sicher zum Endstand von 4:4. Und wir haben, Nick, das passt jetzt sehr schön an so eine lange Sendung, wir haben sehr viele Themen, die man besprechen könnte bei diesem Spiel. Such dir eins aus. Schiedsrichter, Offensivspiel Augsburg, Defensivspiel Augsburg, Offensivspiel Gladbach, Defensivspiel Gladbach, worauf hast du Bock?
Man kann über alles reden. Fangen wir damit an, dass er Tschwanschara ausgesprochen wird.
Ah, danke.
Das Einfache zuerst, da sind wir jetzt durch. Dann können wir jetzt mit den komplizierten Themen weitermachen. Gerardo Seoane ist nicht gut darin, stabile Defensiven zu formen. Hat man bei Leverkusen schon gesehen, war sein großes Problem. In der ersten Saison lief es gut. Kann dir nicht erklären, warum, ehrlich gesagt. Habe ich mich wenig mit Leverkusen beschäftigt. Aber in der zweiten Saison lief die Defensive gar nicht mehr. Offensiv war alles geil, Defensive lief nicht. Und dann hat man halt viele Spiele so gespielt wie jetzt. Und bei Gladbach scheint sich das mitzuziehen, wobei man natürlich auch die Qualitäten der Spieler vor allem offensiv hat. Also defensiv spielt man mit einem Skelly und Netz, sehr jung und unerfahren auf den Außenverteidigerpositionen, das muss man dazu sagen. Ein cleverer, erfahrener Linksverteidiger spitzelt den Ball raus und langt nicht mehr zu, weil der Stürmer schon auch im Fallen ist und tritt ihm halt nicht nochmal ins Bein und schenkt ihm den Elfmeter. Mhm. Ne? Also, ja, kann man sich anders verhalten als Netz, aber effektiv die Defensive von Gladbach stand echt nicht gut. Obwohl es qualitativ nicht das Problem war. Ich mag Netz, Wöber, Itakura ist eine sehr gute Innenverteidigung eigentlich. Also, ja, es ist ein Thema, was sich bei Seoane so ein bisschen durchzieht.
Könnte es sein, Achtung, ich sag das jetzt extra so, könnte es sein, dass es an der Doppel-6 Neuhaus-Weigel liegt?
Es könnte sein, ich würde es aber abstreiten. weil ich Florian Neuhaus sehr mag, auch wenn er nicht der beste Sechser ist. Aber Weigel ist ja, also Weigel trägt, ich bin ein Rückennummern-Fetischist und Weigel trägt die 8 und spielt als Sechser, das macht mich absolut fertig. Julian Weigel ist ja ein Sechser, der die Stabilität geben kann und Neuhaus hat, finde ich, ein ordentliches Spiel gemacht. Ich habe mir die Highlights angeguckt, die gefühlt das halbe Spiel sind. Ich glaube, die gingen 15 Minuten lang und ich habe die letzten 15 Minuten des Spiels schon live gesehen. Das heißt, ich habe relativ viel vom Spiel mitbekommen und zumindest das, was ich gesehen habe, hat Neuhaus relativ ordentlich gemacht, stabilitätsgebend auch daneben. Von daher würde ich behaupten, dass das jetzt nicht unbedingt das Problem war. Beim Vargas-Tor zum Beispiel war das Hauptproblem, dass wer hat links außen gespielt? Robin Hack zu dem Zeitpunkt nicht mit überlaufen ist. Man hat Engels als Einläufer gehabt von der Rechtsverteidigerposition. Der wurde aufgenommen, aber dann ist halt Vargas der freie Mann, der dann von Hack hätte übernommen werden müssen und das hat er nicht gemacht.
Also ja, und weißt du, was dann noch mit dazu kam? Also das war quasi am Ende der Kette. Am Anfang der Kette hat Gladbach in Unterzahl versucht zu pressen. Und völlig überraschend hat sich da Augsburg durchgespielt.
Also da muss man Gladbach ein bisschen verteidigen, dass das Pressing unter Farke und Hütter die letzten 2 Jahre echt weit weg von einem Glanzstück war. Mhm. Da kann man Seoane so ein bisschen rausnehmen. Aber ist auch ein Thema, was bei Seoane auch bei Leverkusen schon da war, dass das Pressing nicht gut funktioniert, auf jeden Fall. Also es ist nicht klar, wann möchte ich pressen, wie möchte ich pressen, wer muss pressen, wann, auch so ein bisschen die Stabilität gebend, wann darf ich nicht pressen, wann muss ich zurückgehen. Das sind alles Themen, die, klar, ich kann dann erwarten, dass da erfahrene Spieler wie Weigel und Neuhaus da vieles vielleicht auch selbst verstehen. Aber es ist trotzdem ein mannschaftstaktisches Ding, dass die Anleitung bekommen, weil sie befolgen ja in so einem Thema auch viel Anweisungen. Was müssen sie wann machen? Das scheint nicht verinnerlicht zu sein, wer wann wie agiert. Also das funktioniert noch nicht.
Ja, vor allem, also ich habe mir hier aufgeschrieben, Gladbach presst halbherzig im 4-4-2 an. Also halbherzig anpressen, das ist das, was man macht, wenn man sich eine Mango gekauft hat und nicht sicher ist, ist es schon weich, man will aber nicht so fest pressen, dass es da eine gelbe Stelle später mal gibt. Das hat Gladbach in der Situation gemacht und halt gleichzeitig in Unterzahl, weil nämlich bei Augsburg, ich glaube in der Szene hatte sich Dorsch fallen lassen oder stand, also es war auf jeden Fall in Unterzahl. Also und dann hat sich da Augsburg durchgespielt. Das finde ich war allerdings eine erstaunliche Erkenntnis in dem Spiel, dass Augsburg wirklich einen ganz guten Ball nach vorne gespielt hat und zwar eigentlich in fast allen Phasen des Spiels. Also sie hatten ganz gute Umschaltsituationen, sie hatten gute Aktionen, als Gladbach tief stand, weil Gladbach schon geführt hat. Sie haben sich da auch Chancen herausgespielt. Ich meine, die Statistik der ersten Hälfte war ja absurd. Es waren, ich glaube, 14-3 Schüsse für Augsburg, entstand 3-3 zur Halbzeit. Also kam auch jetzt nicht so viel von Gladbach. Aber das hat mich positiv überrascht, wie gut Augsburg nach vorne gespielt hat, wie gut es auch geklappt hat. Dorsch und Rex Bitschei, sehr gutes Spiel gemacht. Demirovic total gut eingebunden. Berisha war eigentlich fast noch der Schwächste in der Offensive, was man jetzt vor dem Spiel sich eher andersherum vielleicht gedacht hätte. Sven Michel.
Ja, man kann es damit erklären, dass Berisha in der Vorbereitung viel gefehlt hat. Zum einen war er zwischenzeitlich verletzt. Und dann hat er in den letzten Spielen auch nie Startelf gespielt, weil Berisha ja irgendwie immer gehen sollte. Es fehlt bis heute die Verkündung von Augsburg, dass sie die Kaufoption gezogen haben, weil, so gerichtet man, sie immer darauf gewartet haben, es mit dem Weiterverkauf zu verkünden, den es immer noch nicht gab. Also man ist davon ausgegangen, man ist Berisha längst los und hat ihn längst weiterverkauft und deshalb wurde er in der Vorbereitung nicht eingebaut. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Berisha in dem System bisher noch nicht so gut funktioniert.
Ja, das könnte natürlich sein. Und was ist der Grund dafür, dass Arne Enges Rechtsverteidiger spielen muss und das so macht wie beim 1:3 zum Beispiel, dass Ngumu den Ball halt mitnimmt und huch, ich bin durch?
Der Grund, dass Arne Enges Rechtsverteidiger spielt, ist, dass Augsburg es nicht schafft, Rechtsverteidiger zu kaufen.
Ja, ich gebe
sie
zu,
kaufen jede Transferphase 5 Stürmer, aber sie kaufen keine Rechtsverteidiger. Ja, und Robert Gumni ist der dann so halb, also er ist Rechtsverteidiger, aber gut ist er nicht. Der ist halt auch noch gesperrt. Also, und dann hast du in der Vorbereitung, ich glaube, im letzten Spiel hat Iago Rechtsverteidiger gespielt, der ja Linksverteidiger ist. Und immer, eigentlich hat immer Iago links gespielt und Pedersen ist rechts ausgewichen. Jetzt hat Pedersen die Stammrolle links erspielt und jetzt muss scheinbar Iago ausweichen, obwohl das gar nicht kann. Der hat jetzt auch noch gefehlt. Und dann ist halt Arne Engels, der bei Brügge in der U19 3 Spiele Rechtsverteidiger gespielt hat, wenn ich mich richtig erinnere.
Ah, das sind natürlich so Sachen, die weiß man aus dem Kopf heraus.
Okay. Arne Engels ist ein ganz großer Lieblingsspieler von mir,
okay,
den ich mir seit 2 Jahren für den SC Freiburg gewünscht habe. Und dann ist er zu Augsburg gegangen als Talent und ich dachte mir so, ja, geiles Talent, den hätte ich gern bei Freiburg, die sollen über die U23 aufbauen. Und dann ist er zu Augsburg gegangen, war einfach instant Stammspieler und ich war hin und weg. Naja, jedenfalls, er hat in der U19 schon 2 oder 3 Spiele als Rechtsverteidiger gemacht und hat für die Profis schon einmal, für die U23 schon einmal als rechter Flügelverteidiger gespielt. Und weil es keinen anderen Spieler in diesem Kader gibt, der jemals in seinem Leben Rechtsverteidiger gespielt hat, ist Arne Engels derjenige, der Rechtsverteidiger spielt. Wobei, stimmt nicht, David Kulina könnte Rechtsverteidiger spielen, ist auch ein Linksverteidiger, der Rechtsverteidiger spielen kann, ist aber scheiße, sind wir ehrlich.
Eieiei, jetzt hinten raus, geht ihm die Kraft aus für Euphemismen.
Es ist nicht mehr zu erklären, warum David Kulina da sonst nicht spielt, aber also effektiv, Arne Engels ist der Spieler, der am ehesten diese Position spielen kann und wenn man sich das Spiel anschaut, kann er es nicht.
Ja, also das war ja das, was dieses Spiel... Also es war natürlich für den neutralen Beobachter super, weil schon in der ersten Hälfte 6 Treffer und es ging hin und es ging her und wir haben ja noch gar nicht über die Strafstöße gesprochen, aber das Abwehrverhalten auf beiden Seiten war schon
schlecht. Aber man muss dann halt auch sagen, ich habe vorher gesagt, beim 4:3, Arne Engels läuft als Einläufer rein, läuft so ein also ein Unterlaufen in die Mitte und zieht bis in die Sturmspitze. Mhm. Das machst du als Viererketten-Rechtsverteidiger auch nicht. Normalerweise, also ist ja komplett Gaga eigentlich. Aber dass er das gemacht hat, ist ein wichtiger Faktor bei der Entstehung des Tors. Also kannst du auch wieder sagen, okay, dafür, dass er jetzt das 1:3 verschuldet hat, ist er einer der Hauptgründe, warum das 4:3 vielleicht mit entsteht. Also,
ja,
gut, so ein bisschen wie früher. Du spielst mit 2 Innenverteidigern und 8 Stürmern irgendwie.
Und das ist das umgedrehte Hoffenheim, nenne ich das immer. Aber dann lass uns noch über die 2 Strafstöße spielen. Also den ersten, den hast du ja quasi schon bewertet. Enges fällt gegen Netz im Strafraum. Enges ist schon auf dem Weg zum Boden und dann hakt Netz nochmal nach. Und ich würde sagen, wegen dieses zweiten Kontakts ist es auch okay, dass es Strafstoß ist, oder?
Ja, sehe ich genauso. Also Enges ist auf dem Weg nach unten und es gibt gar keinen... Oder war das überhaupt Enges? Ich weiß gar nicht.
So hatte ich es mir aufgeschrieben.
Ja, es war Enges. Ist auf dem Weg nach unten und fällt eigentlich schon. Und eigentlich... Netz hat dann einfach nur Angst, okay, der ist vorbei und sieht, dass er jetzt hinter ihm ist und will irgendwas machen und hakt dann halt ein. Und das war, also das ist immer dämlich. Einhaken ist immer ein Elfmeter, also was willst du machen? Also
er da ist halt dann wirklich der Kontakt halt dann quasi faul. Also sonst sagt man ja nicht, jeder Kontakt ist faul, aber in dem Fall, wenn er schon im Fallen inbegriffen ist, also das war 45+5 und 45+7 hat Sven Michel dann zum 3:3 getroffen. Und dann hatten wir noch die 96. Minute. Vargas will den Ball klären und trifft dabei Sanchez minimal. Ich formuliere das mal so vorsichtig. Also Sanchez, er schiebt sich vor ihn und er fällt. Und Schlager gibt auf dem Feld auch Strafstoß. Hast du eine Zeitlupe gesehen, in der man eine Berührung nachweisen kann, dass Vargas ihn auch wirklich getroffen hat?
Gute Frage. Ich würde behaupten, ja, aber ich könnte es dir jetzt auch nicht schwören. Also, er macht's halt auch clever, ne? Also, ja. Jorge Sanchez macht viel draus, macht's clever, läuft genau dahin, wo er weiß, dass er wahrscheinlich getroffen wird. Und Vargas macht's halt dann ähnlich wie Netz vorher halt dämlich. Er macht das Schlimmste draus, er läuft komisch, er lässt sich kreuzen und tritt dann halt trotzdem aus. Und ja, beide Strafstöße absolut dämlich und absolut unnötig und absolut ungefährlich, vor allem auch beides. Von daher passt zu dem Spiel, dass das Spiel dann halt einfach aus Jux 4-4 statt 3-3 ausgeht, weil wenn es 3-3 ausgeht, dann ist das gleiche Spiel und alle freuen sich, aber so hat man halt einfach noch zwei Tore mehr.
Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, im Live-Bild dachte ich, klares Foul. Und erst dann in der Wiederholung dachte ich mir, hat er ihn denn überhaupt berührt? Aber warum wäre Sanchez sonst gefallen? Und dann finde ich es ja schon, also wenn dann, Schlager hat ja quasi direkt Strafstoß gegeben und dann muss man es klar widerlegen können durch die Bilder, um es wieder aufzuheben. Vielleicht dann auch in Ordnung. Und so haben wir noch einen sehr schönen verwandelten Strafstoß gesehen von Quanchara. Ist es jetzt so richtig? Quanchara?
Man spricht es so ein bisschen aus, also Tschwanchara.
Tschwanchara, um Gottes Willen.
Es Leute, das ist ja wild. Also. Mir wurde Anfang erklärt, man spricht es Schwanchara, aber das stimmt wohl nicht. Der Kommentator hat übrigens konstant, Schwanzara gesagt und es war überragend. Also wirklich, es war ein Traum. Aber man spricht es Tschwanchara.
Schwanzara, okay, ob ich mir das bis nächste Woche gemerkt haben werde, das überprüfen wir nächste Woche. Die Hörerinnen und Hörer können mich darauf hinweisen. Aber das war es dann, 4-4 und so landen Augsburg und Gladbach auf dem geteilten 9. Platz nach diesem Spieltag. Augsburg darf jetzt dann beim FC Bayern spielen. Da sollte man das mit dem Verteidigen ein bisschen besser hinbekommen. Und Borussia Mönchengladbach wird zu Hause gegen Leverkusen und dann wiederum zu Hause gegen den FC Bayern spielen. Also die beiden haben ein ganz interessantes Restprogramm. Und wir haben auch noch ein interessantes Restprogramm. Wir sind nämlich jetzt bei den Spieltags-Awards angekommen, die ich mir ausgedacht habe. Wie froh und glücklich bist du jetzt bei 30 Grad immer noch in deinem Büro, um kurz vor 11:30 jetzt noch über Spieltags-Awards zu reden? Das ist eine geile Idee, oder?
Es klingt nach einer überragenden Idee, aber ich habe komplett vergessen, was ich mir dazu überlegt habe. Ich habe es natürlich clevererweise nicht aufgeschrieben.
Okay.
Und du hast mir die Aufgabe gegeben, eine Kategorie frei auszudenken. Ich kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern, deswegen würde ich das ausfallen lassen.
Nee, du musstest dir auch nichts überlegen. Du hättest dir was überlegen können.
Okay, ich hätte dürfen, okay.
Ich hatte eh vor, dass wir uns auf Konsens einigen, außer es sind zwei herausragende Vorschläge und dann schreibe ich beides auf. Dann soll ich dann einfach die Kategorien durchgehen und du hast insofern Glück, dass das Essig-Esther aus dem Forum nämlich auch Vorschläge gemacht hat. Also, die erste Kategorie, der MVP des Spieltags. Ich dachte, es führt keinen Weg vorbei an Kevin Behrens, aber Essig-Esther aus dem Forum unter mitmachen.rasen.de hat geschrieben, MVP des Spieltags, die Samstagskonferenz war sehr geil anzuschauen. Und ich muss sagen, also wenn irgendwas geiler war als Kevin Behrens an diesem Spieltag, dann war es vielleicht wirklich die Samstagskonferenz.
Ich habe dir das vorher, glaube ich, geschrieben oder gesagt oder gedacht. Ich habe alle Spiele geguckt, die es einzeln gab und ein Konferenzspiel und habe mir halt dann Leverkusen, Leipzig noch im Nachhinein angeschaut und habe festgestellt, ich habe, glaube ich, die wenigstmöglichen Tore des Spieltags gesehen mit dieser Anzahl an Spielen irgendwie. Also ich habe wirklich... Also ich glaube, außer Union Mainz habe ich so keinen, okay, Bayern-Bremen noch 4-0, aber also ich habe wirklich viele mit vielen Toren nicht gesehen und dachte mir auch, okay, von der eigentlichen Qualität, so was Vereine angeht, hat man die Einzelspiele perfekt besetzt, aber anschaulich war davon wenig.
Ja. Okay, also MVP des Spieltags, wir nehmen einfach beide, Kevin Behrens und die Samstagskonferenz. Dann haben wir noch die Kategorie der Unsung Hero, also wer steht so ein bisschen im Schatten eines anderen Spielers. Da konnte ich mich nicht festlegen, weil ich mir dachte, dass du einen von beiden mir wegschnappst. Ich hatte Frederik Renault aufgeschrieben, weil doch ein bisschen mehr über Kevin Behrens gesprochen wird und man dabei aber vergisst, naja, das hätte aber trotzdem noch irgendwie ein Unentschieden werden können. Und Ebimbe als zweiten Fall, wobei den haben wir jetzt eigentlich ganz gut besungen, das würde ich streichen. Essig-Esther hat noch vorgeschlagen, Jamie Bynoe-Gittens, der wegen der Verletzung nicht eingewechselt wurde. Also ich finde, er ist damit definitiv unsung. Ich glaube aber nicht, dass er ein Hero ist, nur weil er nicht eingewechselt wurde.
Ich würde behaupten, man könnte Leroy Sané nehmen, der trotz überragendem Spiel komplett im Schatten von Kane stand, der über den alle geredet haben.
Ja.
Ich habe gerade ganz kurz überlegt, Kane zu nehmen, der vom Sané-Doppelpack überschattet wurde, aber das stimmt ja nicht. Es hat ja trotzdem jeder über Kane geredet,
ja,
das obwohl stimmt. Sané so krass gespielt hat. Aber ich stimme schon auch zu. Renault war schon auch spannend.
Ja, wobei, andererseits haben wir über Renault viel gesprochen und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass die Unsung Hero-Kategorie uns auch so ein bisschen retten kann, nämlich jemanden, den wir vergessen haben zu erwähnen. Und Leroy Sané haben wir nicht so besungen. Also, dann schreibe ich den jetzt mal auf. Und dann hatten wir noch als zwei Kategorien haben wir noch. Die eine habe ich mir noch ausgedacht, das Was-wäre-wenn des Spieltags. Ich finde, das ist relativ eindeutig. Was wäre, wenn Openda das 3:3 geschossen hätte?
Ja, kann man so nehmen, auf jeden Fall.
Gut. Essig Esther hat noch den Moment des Spieltags, der Jubel von Christian Streich beim 2:1 des SC gegen Hoffenheim. Ich kann mich da irgendwie nicht dran erinnern, außer dass er irgendwie sehr heftig gejubelt hat. Aber hat er was Besonderes gemacht?
Er hat gemacht, was er immer so ein bisschen macht.
Also.
Ich hätte dir die Szene schicken müssen. Ich habe die Szene sogar rausgeschnitten aus dem Video. Streich ist ja so ein bisschen, während Spielen ist er so komplett fokussiert und auch dann meckert er auch viel und so. Aber wenn der gewinnt, dann explodiert die Freude aus ihm raus und dann ist danach ist wieder alles fein. Also es ist sehr, sehr spannend. Und er hat sich umgedreht, ist auf die Bank gefallen, hat seinen einen Co-Trainer umarmt. Dann ist er zu den nächsten gerannt, hat zwei Co-Trainer umarmt. Dann ist er zu zwei Spielern gerannt, dann hat er der Hälfte noch Küsschen auf die Wange verteilt. Also es war sehr emotional.
Okay.
War sehr emotional.
Schade, das habe ich gar nicht mehr so vor Augen. Aber er hat ja auch dann in der Spieltagspressekonferenz gesagt, dass er richtig angespannt gewesen sei vor diesem Spiel.
Das Man kann dazu auch sagen, Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche und jetzt wieder abschweife, Jochen Seier, Sportvorstand, hat nach dem Spiel gesagt, er hat ein richtig schlechtes Gefühl gehabt bei dem Spiel, weil man halt, also wir haben gar nicht drüber gesprochen, aber SC hat einen sehr schwierigen Transfersommer hinter sich. Man hat eigentlich niemanden richtig verloren außer Flecken, damit ist mit Atubolu der Nachfolger schon da, man hat mit Müller einen Ersatz geholt. Adamu, der einzige Transfer, den man geholt hat, ist
verletzt
ganze gekommen. Saison verletzt. Der ist jetzt am Donnerstag, glaube ich, das erste Mal teilweise im Mannschaftstraining gewesen. Sonst alles, was man sich ausdenkt, floppt. Man hat mit einem Spieler war man zwischenzeitlich schon mal einig. Der hat dann doch nicht geklappt, weil der Spieler sich nicht zurück in die Bundesliga wollte. Dann hat man
Neymar.
Jetzt hat man, Seier hat gestern Abend schon, also Samstagabend schon jemand angekündigt, der ist jetzt schon fix, Maximilian Philipp wird zum SC zurückkehren, aber es hat auch kein Bombentransfer. Mhm. Entsprechend, also beim SC ist schon richtig Anspannung momentan dahinter, sowohl bei Seier als auch halt bei Streich und dieser Sieg in diesem wirklich auch ein bisschen schwierigen Spiel, kann ich mir schon vorstellen, dass da viel Anspannung abgefallen ist.
Das war auch ein sehr schöner Moment in der Spieltagspressekonferenz. Da hat einer der Journalisten Christian Streich angesprochen. Also Herr Seier hat gerade in der Mixzone gesagt, also 1 bis 2 Spieler werden noch kommen. Was sagen Sie denn dazu und was wünschen Sie sich? Und da will man natürlich, dass Christian Streich sagt, ja, also mit dem scheiß Kader werde ich nie was erreichen. Hier muss jetzt endlich mal Harry Kane her, sonst Harry Kane oder nix. Und Christian Streich hat nur gesagt, ja, also wenn der es gesagt hat, dann ist es so. Den kann man da voll vertrauen.
Dann wird das schon stimmen.
Genau, dann wird das schon stimmen. Und Christian Streich weiß doch ganz genau, was die eigentlich wollen, dass er jetzt sagt. Und er tut aber halt einfach so, als ob er halt die Frage so verstanden hätte, ob er das jetzt bestätigen kann oder nicht. Und sagt so, ja, das wird schon stimmen.
Ja, auch das hat eine kleine Vorgeschichte, aber es führt zu weit, wenn ich es jetzt auch noch erkläre, glaube ich. Aber ja, also es ist ganz spannend momentan, was da beim SC abgeht, weil man sich eigentlich mit einem Top-Transfer verstärken will, aber keiner kommt. Also man will zum ersten Mal richtig Geld in die Hand nehmen, aber trotzdem ist es nicht genug Geld für die Spieler, die man haben will.
Ach krass, okay. Also das, was Union jetzt schafft, das ist quasi bei Freiburg gerade nicht möglich.
Bitte hör auf mit dem Vergleich. Ich möchte nicht schon wieder über den Vergleich diskutieren. Nein, also es ist genau das. Also Freiburg möchte sich eigentlich gerne mit einem Top-Transfer verstärken. Man würde, bisheriger Top-Transfer war so um die 10 Millionen. Mhm. Man würde gerne 15 Millionen aufwärts in die Hand nehmen für einen Spieler, den man gerne haben möchte. Ist kein Geheimnis, Wilfried Nyonto zu erwähnen. Lukas Beltran war man dran. Aber sie möchten trotzdem alle noch mehr. Und Freiburg möchte auch aus Zukunftsperspektiven-Sicht, also wenn du einmal 20 Millionen bezahlt hast, wird die nächsten 3 Jahre jeder sagen, aber für den hast du 20 bezahlt. Und das Freiburg kann nicht jedes Jahr 20 bezahlen, so. Und deshalb will man eben auch nicht zu viel ausgeben, auch wenn man es könnte. Man hat 14 Millionen eingenommen oder so. Aber man möchte langfristig eben nicht so viel ausgegeben haben, möchte aber eigentlich einen Spieler haben, der in der Preiskategorie drüber liegt. Und das macht es sehr kompliziert.
Eieiei. Aber damit haben wir jetzt noch einen weiteren Award. Ich habe ja aufgeschrieben, Vergleich des Spieltags Freiburg versus Union. Ich denke, da wirst du mir auf jeden Fall zustimmen. So, und dann haben wir noch den Moment des Spieltags. Das war eben bei Essig Esther der Jubel von Christian Streich beim 2:1 des SC gegen Hoffenheim. Ich möchte aber was anderes vorschlagen, auch wenn wir jetzt dann zweimal Bayern hätten. Aber Mathis Tell schweißt in der 92. Minute einen Ball ohne Umdrehung mit 130 km/h ins kurze Eck. Und danach macht er die Mundzugeste und er kann sich damit ja nur darauf beziehen, dass er rassistische Beleidigungen erfahren musste nach seinem Spiel im Supercup. Und das war für mich dann aus dem Grund der Moment des Spieltags.
Den hast du mir tatsächlich weggenommen.
Ach, siehst du?
Ich wollte tatsächlich drüber reden, weil mir das vorher wichtig war, ich habe es im Spiel dann doch vergessen. Also eigentlich wollte ich im Spiel schon drüber reden, ich wollte es nicht für den Moment. Ich dachte jetzt gerade, wie du vorher schreibst, ich kann mich darüber retten. Aber ja, also wichtiger Moment auf jeden Fall für dieses für den Spieltag gewesen. Generell, also das Thema generell ist wichtig, aber dass Tell auch einfach selbst so eine schöne Antwort gegeben hat, freut mich dann immer nochmal doppelt.
Absolut. Und da müssen wir auch alle auch ein Auge drauf haben. Nicht nur, wenn eben Spieler, die offensichtlichen Migrationshintergrund haben, sowas erfahren, sondern auch wenn so Diskursverschiebungen stattfinden. Es ist jetzt absolut nicht dasselbe, aber es gehört schon so ein bisschen miteinander zusammen. Wenn jetzt Christian Lindner erzählt, dass ja die Kinder, die Kindergrundsicherung bekommen, alles nur, also dass das ja alles jetzt die Zugewanderten seien und das einfach faktisch nicht stimmt, dann sind das eben Menschen, die sich auf den rechten Rand des politischen Spektrums hinbewegen und dann muss man da gegenhalten. Wie gesagt, ich will, es steht nicht komplett in Zusammenhang, aber das sind so die größeren Gedanken, die mich dazu gebracht haben, das zum Moment des Spieltags zu machen. Und dann sind wir uns ja einig. Und besser kann doch dann so eine Sendung auch gar nicht enden. Nick, wie war das jetzt mal ohne Schwerpunkt? Hat es dir gefehlt, dass wir jetzt nicht irgendwie eine Stunde über Hoffenheim noch geredet haben?
Ich war bisher, glaube ich, fast immer bei so Themen, mir Themen, fremden Schwerpunkten da. Deswegen hat es mir nicht gefehlt. Aber du hast am Ende gemerkt, ich könnte auch noch 2 Stunden mit dir über den SC reden oder noch eine Stunde länger mit über den Transfersommer der Eintracht reden oder so. Also
ja, als du so gesagt hast, das erzähle ich jetzt nicht, weil da müsste ich noch ein bisschen ausholen, dachte ich mir so, oh Menno.
Long story short, im Trainingslager hat Seier ein Interview gegeben und sagt, es kommt noch ein Neuzugang. Und einen Tag später hat Streich ein Interview gegeben und sagt, es kommen 1 bis 2 Neuzugänge mit Betonung auf 2. Daraufhin wurde er von Anwesenden korrigiert. Seier hätte 1 gesagt. Und daher kommt jetzt auch dieses mit diesem 1 bis 2, dass dann Streich sagt, also Seier hat gesagt, wir holen jetzt einen zeitnah und dann arbeiten wir weiter. Das war die eigentliche Aussage. Also es könnte noch ein zweiter kommen. Und Streich hatte wahrscheinlich keine Lust, schon wieder darüber zu diskutieren. Und effektiv hat er einfach gesagt, ja, was Seier sagt, wird schon stimmen.
Okay, alles klar.
Jetzt habe ich es doch erzählt.
Ja, sehr gut.
Sehr also ich, man merkt, ich kann stundenlang mit dir über den SC reden. Und wenn ich die Alternative gehabt hätte, jetzt einen SC-Schwerpunkt zu haben, hätte ich eher den SC-Schwerpunkt genommen als keinen Schwerpunkt. Aber es hat auch super viel Spaß gemacht so. Und es wird ja auch SC-Schwerpunkte irgendwann wieder geben, über die man dann reden kann. Und dann habe ich das kondensiert und dann wird es ja auch wieder toll.
Das ist es nämlich. Die Schwerpunkte gibt es ja trotzdem. Die Hörerinnen und Hörer sollen uns einfach auch Feedback geben. Aber wie gesagt, das wird jetzt erstmal bis zum Winter so laufen und dann ziehen wir so ein bisschen Zwischenbilanz. Nick, danke dir, dass du mit dabei warst bei der Premiere dieses Analyseformats.
Ich freue mich total und ich freue mich auch, dass wir unsere Zeitangabe von 2 Stunden perfekt eingehalten haben.
Ja, das ist einfach der Rasenfunk, was soll ich sagen. Da wird Professionalität noch groß geschrieben, denn es ist ja auch ein Hauptwort. In diesem Sinne, danke dir, lieber Nick. Danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für die Aufmerksamkeit. An Podcast-Empfehlungen habe ich jetzt mal eine allgemeine. Ich höre unglaublich gerne die Wohngemeinschaft mit Andreas und Tobi. Viele von euch werden es schon kennen, aber diejenigen, die es noch nicht kennen, ich weiß nicht warum, aber es fühlt mich so mit einer inneren Wärme, die einmal pro Woche eine halbe Stunde über alles Mögliche reden zu hören. Die Wohngemeinschaft mit Andreas und Tobi, ganz herzliche Grüße an der Stelle. Und da hört ihr auch die Stimme des Rasenfunks, denn vielleicht ist es nicht nur die Stimme des Rasenfunks. Naja, bis bald hier wieder, macht's gut, ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.
Ach hier, nimm doch bitte noch das Altglas mit.